alternative Heilmethode, Darstellung, Auseinandersetzung, Bewertung. Ich hoffe, es sind einige interessante Punkte für euch dabei. Ich werde manches heute Abend nur anreißen, weil das sonst viel, viel mehr Zeit in Anspruch nehmen könnte. Ich häufig auch zu diesem Thema spreche oder einen ganzen Tag oder noch länger Zeit habe. Und das werden wir natürlich kaum in einer Stunde zusammenfassen können. Falls ihr dann noch weiter euch damit beschäftigen wollt und auch weitere Literaturhinweise und so etwas benötigt, dann empfehle ich euch hier ein neues Buch über moderne Medizin und Ethik. Hier geht es um Krankheit und Gesundheit in der Bibel, um die Bewertung alternativer Heilmethoden, welche Kriterien kann man das tun, worauf kommt es an dabei. Es geht dann insbesondere um die, also im nächsten Kapitel dann um die Akupunktur. Und dann ist auch noch ein ganz anderes Thema dabei, die Gentechnik. Das ist der erste von voraussichtlich 3 Bänden, die zu diesem Thema erscheinen werden. Der zweite wird, so ist das zumindest geplant, im Oktober erscheinen mit dem Thema Abtreibung, Selbstmord, also Suizid, Organtransplantation und Todesdefinition, Homosexualität und sexuelle Identität und Bachblütentherapie. Und der dritte Band wird dann im nächsten Frühjahr erscheinen unter dem Titel, also mit den Themen Euthanasie, also Sterbehilfe, Homöopathie, Hirnforschung, Seele und Persönlichkeit, embryonale Stammzellen, geistliche Hintergründe von Depression, Okkultismus und psychische Erkrankung und Yoga. Das wird dann im nächsten Frühjahr der Fall sein. Also hier sind dann noch viele Literaturhinweise und auch viele der Bibelverse, die ich hier nur kurz nennen werde. Also das heißt, ich werde jetzt weitgehend darauf verzichten, Bibelverse einzeln vorzulesen, weil uns das dann viel Zeit wieder für einsetzen müssten. Die findet ihr hier jeweils aufgeschrieben dann dazu. Grundsätzlich möchte ich mit der Frage einsteigen, warum beschäftigen wir uns überhaupt mit dem Thema? Jetzt könnten wir sagen, schon allein der Grund, dass ihr hier an dem Abend teilgenommen habt, zeigt, dass da ein gewisser Klärungsbedarf ist, dass da offene Fragen sind, die wir gerne beantwortet haben wollen. Wenn wir doch etwas tiefer dabei graben, die Frage stellen, warum beschäftigen wir uns damit, dann könnten wir auch sagen, na ja, weil das ja ein wichtiger Teil unseres Lebens ist. Und egal, ob wir Christen sind oder nicht Christen, haben wir ja mit Krankheit immer wieder in unserem Leben zu tun. Und natürlich stellt sich dann uns auch die Frage, wie gehen wir mit dieser Krankheit um? Sei sie, sagen wir mal, nur Gott gegeben, können wir selbst etwas daran verändern, also so etwas. Darüber hinaus leben wir in einer Gesellschaft, in der Gesundheit das höchste Gut ist. Zumindest signalisieren das viele Menschen und auch die Medien um uns herum. Da gibt es doch diesen Spruch, ich weiß nicht, ob ihr den auch kennt, Gesundheit ist nicht alles, aber ohne Gesundheit ist alles nichts. Ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt, war so ein geflügeltes Wort dabei. Und das soll halt vor Augen führen, naja, wenn man gesund ist, dann muss man nicht unbedingt glücklich sein. Aber wenn man alles hat und nicht gesund ist, dann kann man das alles nicht genießen. Ich weiß nicht, ob ihr das mit dem Beispiel kennt von dem Rockefeller zum Beispiel. Der Rockefeller, also war zu seiner Zeit, Anfang des 20. Jahrhunderts, der reichste Mann der USA gewesen, hatte das durch verschiedenste Art und Weise von Geschäften gehabt. Da er allerdings von Jugend auf immer sehr, sehr knauserig gewesen war und auch sehr sein Leben nicht geschont hat, war er die ganzen letzten Jahre seines Lebens krank gewesen und konnte nichts anderes außer Haferschleim und ähnliche Sachen essen. Ja, und jetzt stellt euch mal vor, ihr seid super Milliardär, ihr könnt euch alles leisten, aber jeden Tag, wenn du da am Frühstück und Mittag siehst, Haferschleim. Ist irgendwie dann schon nicht ganz so toll. Und da merken wir, das will dieses Sprichwort sagen. Das will uns sagen, jetzt kannst du dir alles kaufen, theoretisch, aber du kannst es nicht essen. Was hast du dann davon? Also hier, Gesundheit ist schon ein wesentlicher Faktor in dem, wie wir in unserem Leben umgehen. Und das auch für Christen. Wir können ja nicht sagen, weil wir gläubig sind, geht uns das alles nichts an. Also wir gehen lächelnd in den Tod und noch mit einem Gebet auf den Lippen und so. Das ist ja schön und hoffentlich können wir das auch, wenn Gott uns die Kraft dazu gibt. Aber auch Christen leiden unter Krankheit. Und das wäre nächster Grund, warum wir uns mit Krankheit und Gesundheit beschäftigen. Und natürlich auch, weil wir denken, dass Gott etwas dazu zu sagen hat. Wir könnten ja sagen, die Bibel und der christliche Glaube ist nur etwas für die Seele. Also, oder wir sollen sagen, für den Geist noch korrekter zu sein. Also heißt für die Vergebung der Sünden. Und alles andere ist nur uns irdisch in die Hand gegeben. Das ist allerdings falsch. Denn die Bibel hat ein ganzheitliches Menschenbild. Das heißt, da ist alles mit eingeschlossen, was das Leben betrifft. Deshalb finden wir in der Bibel Aussagen über Familienleben, Aussagen über Wirtschaftsleben, Aussagen über politisches Leben und eben auch Aussagen über Krankheit und Gesundheit. Das heißt, Gott hat feste Überzeugungen, hat uns Eckpunkte in der Bibel gegeben, wie wir mit Krankheit und Gesundheit umzugehen haben, wie wir mit unserem Körper umzugehen haben, welchen Stellenwert das hat. Und deshalb lohnt es sich für uns als Christen, die Bibel reinzuschauen. Also für Gott hat das eine Relevanz. Überhaupt, wenn wir die Bibel anschauen, dann müssten wir zuerst einmal von einem biblischen Menschenbild ausgehen. Also wenn wir dann sehen, was das mit Krankheit zu tun hat. Und da sehen wir, die Bibel lehrt uns, dass der Mensch aus verschiedenen Komponenten besteht. Jetzt gibt es dann noch verschiedene theologische Feinheiten, auf die ich nicht eingehen will. Grob könnten wir sagen, der Mensch besteht aus Körper, Seele und Geist. Körper, das ist uns allen offensichtlich, das ist das, was wir vor Augen haben, das, was wir sehen. Das ist das, was hier das Materielle ausmacht. Und dann gibt es darüber hinaus in der Bibel die Seele. Die Seele, das ist das, was wir als Emotion bezeichnen würden. Das ist das, was wir als Gefühl haben. Auch ein Teil unserer Persönlichkeit. Und dann gibt es das, was die Bibel Geist nennt. Und der Geist ist das, was erst lebendig gemacht wird, da wo der Mensch zum Glauben kommt. Denn in der Bibel lesen wir, der Mensch ist geistlich tot, der natürliche Mensch. Deshalb vernimmt er erst einmal nicht das Reden Gottes. Da muss Gott erst das aktivieren sozusagen. Und da, wo wir Christen geworden sind, wird dieser Geist lebendig gemacht. Und hier haben wir dann eine Empfangsinstanz zu Gott. Wir können innerlich das Reden des Heiligen Geistes verspüren und vernehmen. Nicht immer als Stimme, manchmal als Ahnung, als innere Gewissheit, wo wir einfach merken, das ist so. Auch wenn wir nicht genau sagen können, wie das kommt. Und das ist der Geist. Also diese drei Ebenen. Und die haben aber eng miteinander zu tun. Also die können wir nicht voneinander trennen. Die haben Wechselwirkungen aufeinander. Und deshalb bespricht die Bibel auch alles drei. Sie spricht von unserem Körper, sie spricht von der Seele und sie spricht vom Geist. Und das ja von Anfang an. Als erstes wird der Körper geschaffen, dann bläst Gott seinem Odem ein und dann wird gesagt, und der Mensch wurde eine lebendige Seele. Das heißt, erstmal war die Materie da, die Materie war aber doch nicht die Seele. Die Seele kam dann dazu durch ein Schöpfungsakt Gottes. Und der Geist war eben auch mit dabei, solange zumindest der Mensch in Kontakt mit Gott gewesen war und das nicht voneinander getrennt worden ist. Später merken wir, als der Sündenfall stattfindet, der Sündenfall hat Auswirkungen nicht nur im geistlichen Bereich, also das heißt von der Trennung zu Gott, die ist ja schon da dann mit dem Sündenfall, sondern sie hat auch Auswirkungen im seelischen Bereich. Da steht zum Beispiel zu einer Frau, und du wirst dich nach deinem Mann sehnen und er wird über dir Herr sein. Das sind seelische Auswirkungen, sie sehnen dahin, nicht? Oder dann auch körperliche, nämlich du wirst körperlich sterben oder unter Mühe wirst du den Acker bebauen. Also körperliche, seelische, geistliche Auswirkungen des Sündenfalls. Und so merken wir immer wieder, es gibt in der Bibel ein Zusammenwirken. Man kann das nicht voneinander trennen. Wir können nicht sagen, für den Körper sorgen wir selbst und für die Seele oder den Geist sorgt Gott. Also das ist in der Bibel, kommt das zusammen. In dem Buch habe ich dann auch ausführlich dargestellt, an einzelnen Beispielen, dass die Bibel sehr viel Wert auf diese körperlichen Zustände des Menschen legt. Ich zähle dann auf, was für Krankheiten alles in der Bibel erwähnt werden. Und das sind eine ganze Menge. Also das fängt dann eben an von Aussatz zum Beispiel oder dann Blindheit oder Verkrüppelungen oder Ruhr, also das ist eben so eine, also Ruhr als Erkrankung. Da haben wir Blindheit, Kahlheit wird übrigens auch als Krankheit erwähnt, wobei ich es eigentlich nicht so schlimm finde, ne? Ja. Aber wie gesagt, es gibt dann ja auch Therapien dafür, ne? Habe ich noch nicht ausprobiert, so Haarverpflanzungen und so etwas und naja. Also jedenfalls, das wird auch in der Bibel erwähnt und dann haben wir Epilepsie zum Beispiel und all solche Sachen. Also eine ganze Menge Erkrankungen, die ich im Einzelnen nicht aufzähle, die werden dann mit den Auswirkungen und woher die kommen und das wird alles noch beschrieben. Manche haben dann ja eben auch religiöse Auswirkungen, beispielsweise jemand aus dem Stamm Levi, der dann gebrochenen Arm hatte, da galt er als Fehler, als Verkrüppelung, der durfte dann nicht Priester werden. Oder eine Frau, die am Blutfluss litt, lesen wir ja in dem Lukas-Evangelium, die durfte dann nicht an dem Tempelgottesdienst und auch nicht in der Synagoge teilnehmen, weil sie als kultisch unrein galt. Also das heißt, auch die körperlichen Erkrankungen hatten Auswirkungen auf das soziale Leben und Auswirkungen auf die Psyche, auf die Seele des Menschen, also auch hier wieder ein Zusammenwirken. Es ist nicht nur so, dass in der Bibel Krankheiten beschrieben werden, sondern wir finden auch durchaus dann medizinische Therapien, die positiv erwähnt werden. Also das heißt, es wird nicht generell nur beschrieben, die Menschen sind krank und jetzt gibt es eine übernatürliche Heilung, Gott greift ein, das gibt es natürlich auch in der Bibel, wenn Jesus die Menschen heilt, aber wir finden durchaus daneben auch die Möglichkeiten, wie Menschen durch die praktische Kenntnis des Körpers und der natürlichen Zusammenhänge Menschen zur Heilung führen können. Beispielsweise haben wir im Alten Testament Feigenpflaster, die bei Geschwüren aufgelegt werden. Also scheinbar hat man da irgendwelche Wirkstoffe in den Feigen erkannt, hat die dann per Pflaster auf die Haut drauf gemacht und dann sollen die helfen. Oder unfruchtbaren Frauen wird der Genuss des Liebesapfels empfohlen. Ob das nun wirklich hilft, ist medizinisch wahrscheinlich ein bisschen umstritten, aber zumindest ging man auf dem Stand der damaligen Medizin davon aus, das würde helfen. Bei Schmerzen hat man beispielsweise Myrrhe verabreicht. So hat ja auch Jesus, als er am Kreuz ist, da eben diesen Wein bzw. Essig mit Myrrhe vermischt bekommen. Das war ja nicht, um ihn zu verhöhnen, sondern das sollte schmerzlindernd sein. Oder wir finden im Neuen Testament beim barmherzigen Samariter. Da kommt der ja und derjenige, der unter die Räuber gefallen ist, dann nimmt er Wein und Öl. Und das ist genau dasselbe, was man heute auch noch machen würde. Da hast du eine Wunde, die muss desinfiziert werden. Und wir wissen ja, ein Wein ist auch ein Alkoholanteil. Also wird das mit Wein ausgewaschen. Da wird der Schmutz erstmal ausgewaschen und das wird desinfiziert. Und damit die Wunde hinterher verschlossen wird, macht man Öl drüber. Also eine Art Salbe, können wir sagen. Das ist also ähnliche Vorgang, wie man es heute auch tun würde. Der kommt also nicht dahin, der Samariter, und sagt, jetzt bete ich mal über dir, alles klar, dann stehst du auf. Sondern das, was erstmal als menschliche Mittel vor Augen steht, ist dieses Wein und Öl, nicht, nacheinander. Oder wir finden das später auch, als Paulus dem Timotheus schreibt. Der hat ja so ein Magenproblem, wir wissen nicht genau was. Und dann sagt er ihm, trink ein bisschen Wein dafür. Wir wissen nicht genau, wie er hat es geholfen. Wir wissen auch, wahrscheinlich war die medizinische Kenntnis damals ein bisschen begrenzt. Und diese Rezepte sind ja nicht unbedingt inspiriert. Nicht? Also inspiriert ist natürlich alles, was er geschrieben hat. Aber jetzt können wir nicht sagen, also gut, gegen Magengeschwüre hilft nur Wein. Und dann sagt auch einer, ja, ich trinke gerne Wein, nicht? Und jetzt musst du dir noch das Magengeschwür zulegen oder so, damit du eine Rechtfertigung dafür hast. Nein, das geht nicht. Wobei immerhin, ich habe doch gestaunt, als vor ein paar Jahren ein australischer Mediziner den Medizinnobelpreis bekommen hatte, der eben Ende der 80er Jahre entdeckt hat, dass sehr, sehr viele Magengeschwüre durch Heliobacter ausgelöst werden. Also es gibt ja so ein Bakterium und der nistet sich in der Magenschleimhaut ein und das ist erst relativ neu erkannt worden, dass das dann hinterher zu Magengeschwüren bis hin zu Magenkrebs führen kann als Auslöser. Und hier müssten wir sagen, naja, immerhin, Alkohol wirkt in einer gewissen Weise auch antibakteriell, könnte also in einer gewissen Weise sogar da gewirkt haben, wobei heute ist man da viel effizienter, weil zum Teil dieses Bakterium sich auch in die Magenschleimhaut zurückziehen kann und so weiter und so weiter. Also deshalb hat man da auch eine etwas ausführlichere Therapie heute. Aber da sehen wir, medizinische Therapien werden in der Bibel durchaus positiv erwähnt. Das wird nicht nur generell abgelehnt. Darüber hinaus ist die Medizin auch insofern positiv gewertet. Wir haben dann Hinweise auf griechische, auf ägyptische Medizin, als das Volk Israel in Ägypten ist. Medizinische Berufe werden positiv erwähnt, zum Beispiel die Hebamme, 1. Mose 35, Vers 17 oder 38, Vers 28. Wir finden, dass da, wo die Hebammen in Ägypten dann ja helfen sollen, die Kinder zu töten. Ich meine, das Töten ist ja nicht positiv, aber wir sehen da positiv, dass schon zu israelischen Zeiten im Alten Testament Hebammen bei der Geburt geholfen haben. Und generell war das positiv. Und viele der Hebammen haben ja auch geholfen, dass dann Kinder überleben konnten. Also da wird das mit erwähnt. Wir haben dann die Salbenbereiter, 1. Mose 50, Vers 2, die auch positiv erwähnt werden. Lukas wird erwähnt als Begleiter des Paulus, Kolosser 4, Vers 14. Und da wird erwähnt, euch grüßt auch Lukas, der Arzt, also unser Begleiter, der Arzt. Und da sehen wir, hier ist sogar einer der Begleiter der Jünger, hat medizinischen Beruf. Wir sehen das auch, weil im Lukas-Evangelium viele medizinische Fachbegriffe genannt werden, also Fachbegriffe der damaligen Zeit. Zum Beispiel, als die Schwiegermutter des Petrus krank wird, da wird ein Begriff benutzt, der eigentlich nur Medizinern damals geläufig gewesen war. Und dann wird das Fieber eben als eine besondere Typus von Fieber noch beschrieben. Also es ist nicht ein allgemeiner Begriff für Fieber, sondern ein spezifischer, der da erwähnt wird. Darüber hinaus ist es dann sogar so, dass Jesus genannt wird als dass Jesus eine ähnliche Aufgabe hat, wie sie ein Arzt hat. Matthäus 9, Vers 12, könnten wir das gerade mal aufschlagen. Oder ich schlage es auf, ich lese euch vor. Matthäus 9, Vers 12. Also es ist eine indirekte Stelle jetzt dabei. 9, Vers 12, da schreibt er nämlich, als Jesus hörte, also seinen so einen Angriff der Pharisäer, sprach er, die Starken bedürfen des Arztes nicht, sondern die Kranken. Und das bezieht er sich jetzt auf sich selbst. Der sagt dann ja zwei Verse weiter, ich bin gekommen, Sünder zu rufen und nicht die Gerechten. Also hier identifiziert Jesus sich selbst mit einem Arzt. Und sagt, also so wie der Arzt für die Kranken ist, so bin ich gekommen, um die, die auch krank sind, aber eben noch mehr unter Sünde leiden, nicht nur unter Krankheit, die zu heilen. Darüber hinaus haben wir dann ja im Alten Testament an verschiedenen Stellen, wo Gott eingreift. Und so haben wir im 2. Mose 15, Vers 26 die Aussage, ich bin der Herr, dein Arzt. Also wo Gott sogar von sich sagt, er ist Arzt. Und das ist dann nicht nur auf die Seele bezogen, sondern auch auf den Körper. Wir haben das ja auch an verschiedenen Stellen, wo Ärzte kritisch dargestellt werden. Zum Beispiel ist das bei Ahasja in 2. Könige 1, Vers 6. Da werden die Ärzte kritisiert, aber nur, weil er Hilfe bei Ärzten suchte, obwohl er eigentlich Hilfe bei Gott suchen sollte. Ähnliches bei Asa, 2. Chroniker 16, Vers 12. Auch bei dem Hiob wird dann erwähnt von den unnützen Ärzten. Aber die sind eben unnütz, weil das Problem ist hier nicht ein rein medizinisches, sondern das Problem ist die Auseinandersetzung mit Anfechtung oder Strafe Gottes. Und dann hilft natürlich die klassische Medizin nicht. Und dann werden die Ärzte abgelehnt. In anderen Fällen hingegen, wo es sich um ein rein körperliches Leiden handelt, da werden die Ärzte durchaus positiv erwähnt. Ich habe das ja an einigen Stellen genannt. Ja. Dann sollten wir uns ein bisschen damit beschäftigen, was die Bibel uns an Krankheitsursachen nennt. Und zwar, das ist für uns sehr wichtig. Wir müssen, also vielleicht fange ich doch das früher an. Ich will erst einmal ja sehen, was die Bibel sagt über Krankheit und Gesundheit. Das brauchen wir nämlich als Bewertungsmaßstab, wenn wir uns hinterher mit anderen Therapie- und Angeboten auseinandersetzen, die ebenfalls uns anbieten, uns gesund zu machen. Weil die Grundlage unserer Weltanschauung, unserer religiösen, also unserer Überzeugung ist ja die Bibel. Sagen wir zumindest alle. Das wollen wir ja auch. Und also müssen wir versuchen, daraus die Maßstäbe zu erkennen, die hinterher unseren Umgang mit Krankheit und Gesundheit zugrunde legen. Also deshalb die Frage dabei. Und da steht natürlich jetzt nicht drin, ist die Magnetresonanztherapie in Ordnung oder nicht. Denn diese Geräte, die man da schon nutzt, die gab es damals noch nicht. Aber es gibt prinzipielle Voraussetzungen, die in der Bibel beschrieben stehen. Und eine prinzipielle Voraussetzung ist, woher kommt Krankheit eigentlich? Und da müssen wir sagen, die klassische Medizin, mit der wir zumeist zu tun haben, die kennt in allererster Linie eine Antwort. Und die eine Antwort ist, da ist ein biochemisches Ungleichgewicht im menschlichen Körper. Manchmal ist es auch ein mechanisches Problem. Manchmal, du hast ein Bein gebrochen, dann ist es eben mechanisch, du hast das Bein durch. Und dann muss man den Stoffgleiswechsel wieder ordentlich in Gang bringen und Schienen und so. Und dann wächst das schon wieder zusammen. Aber in erster Linie werden die Probleme auf einer materiellen Ebene gesucht. Die klassische Medizin sucht in erster Linie die Ursachen von Krankheit und dann auch die Therapie auf materieller Ebene. Seit ungefähr 20 Jahren wird dann auch immer stärker die psychische Ebene diskutiert. Man spricht ja von psychosomatischen Medizin, wobei die nicht bei jedem Arzt in gleicher Maße berücksichtigt wird. Und man versucht, die auch noch immer wieder zu verdrängen. Denn bei vielen psychosomatischen Erkrankungen, da sagt man den Leuten nicht, also du hast jetzt ein psychisches Problem, denn das wollen die Leute nicht hören. Stattdessen wollen die Leute gerne eine Pille schlucken, damit ihr Mythos von dem, das sei nur materieller Ursache, denn sonst sagt man ja, das ist nur psychisch, nicht? Also das ist ja irgendwie nicht in Ordnung, dann gibt man ihnen ein Placebo. Da steht dann noch ein schöner lateinischer Name drauf und dann hast du den Eindruck, der wird noch bestätigt, ich habe ja nur ein körperliches Problem, kein psychisches und dann schluckst du das und dann hinterher, weil es ja doch psychisch war, fühlst du dich besser. Und das gibt es bei einigen Therapien. Ich hoffe, ihr seid da nicht zu sehr enttäuscht. Der Arzt sagt euch das nicht unbedingt vorher. Er sagt also nicht, also hier ist ein Placebo, ein Scheinmedikament, ist gar nichts drin, nehm das mal. Das natürlich nicht. So im Normalfall gibt ihr dir das, sagt er noch sogar noch, also ihr dreimal vor dem Essen und nach dem Essen und morgens und früh. Und dann nimmst du das und ist alles vollkommen unschädlich und nachher fühlst du dich besser. Das ist so ein bisschen die Erkenntnis, die man in den letzten 20 Jahren langsam gewinnt, dass ein großer Anteil der Erkrankungen zumindest eine psychische Komponente haben. Das heißt, dass die psychischen Probleme mit dazu beitragen, dass eine Krankheit entsteht, dass sie ausbricht oder eben sich verbreitet, oder dass sie chronisch wird und so weiter. Es gibt verschiedenste Untersuchungen dazu und auch sehr ausführliche Untersuchungen. Und zwar gilt das eigentlich für fast jeden Bereich von Krankheit heute. Also jetzt könnte man ja sagen, bestimmte Krankheiten sind dafür anfälliger, meinetwegen Depressionen. Das klingt ja ganz offensichtlich schon sehr stark psychisch und in vielen Fällen hat das ja auch mit der Psyche zu tun. Wobei auch da merken wir, selbst Depression ist nicht automatisch nur ein psychisches Problem, sondern Depression kann zum Beispiel auch auf körperliche Ursachen zurückgeführt werden. Ihr wisst das zum Beispiel, Störungen der Hypophyse, Störungen in dem Hormonhaushalt, der durch die Schilddrüse mit beeinflusst wird und ähnliche Weise können zu depressiven Verhaltensweisen führen. Oder beispielsweise selbst das dunkle Wetter. Es gibt statistische Untersuchungen darüber, dass Depression in Skandinavien viel weiter verbreitet ist als zum Beispiel in Italien. Und das liegt nicht in erster Linie daran, dass die einen Italiener sind und die anderen Skandinavier sind, sondern man weiß direkt, das hängt mit dem Licht zusammen. Dass eben, wenn du ständig unter Lichtmangel bist, dass dann die Wahrscheinlichkeit, das Risiko erhöht ist, mit Depressionen zu tun zu haben. Da merken wir also auch materielle, ich will ja jetzt nicht über Depressionen sprechen, das wäre ein ganz eigenes Thema, aber auch materielle Ursachen tragen können, mit zu einer Depression beitragen, will ich damit nur sagen. Umgekehrt natürlich auch psychische. Und so sind andere Dinge, beispielsweise gibt es Untersuchungen über Krebserkrankungen. Man hat festgestellt, dass auffällig häufig Krebserkrankungen auftreten, wenige Zeit nachdem ein Mensch eine tiefe psychische Krise durchlaufen hat. Das ist nicht automatisch immer so. Ich will auch nicht damit sagen, dass jede Krebserkrankung immer psychische Ursachen hat. Aber das, was man dadurch zumindest zu verspürt, ist, dass sie Mitursachen hat, möglicherweise, für einzelne Krebserkrankungen. Also das heißt, Tod eines Ehepartners, Arbeitslosigkeit, irgendwelche anderen schweren Krisen, die man hat, dass auffällig häufig dann Krebs entsteht. Natürlich ist er nicht am nächsten Tag da, der verwächst ja auch erstmal, verbreitet sich und dann aber im Abstand von einem halben Jahr, einem Jahr, anderthalb Jahre danach eine Krebserkrankung auftritt. Also dass es eine Mitursache hat. Und das könnten wir jetzt durchgehen für viele, viele andere Erkrankungen. Also es gibt dann auch mit seelische, psychische Ursachen. Die Geistlichen werden im Allgemeinen in der klassischen Medizin vollkommen beiseite gelassen. Das wird gar nicht berücksichtigt. Da kümmert sich kein Arzt drum. Und das andere eben nur am Rande. Also, ich komme wieder zurück zu meiner Frage. Was sagt uns die Bibel über mögliche Ursachen von Krankheit? Und da seid ihr jetzt erst einmal dran. Nennt mir doch mal eine mögliche Ursache von Erkrankheit. Was sagt die Bibel dazu? Und wenn euch dazu ein Beispiel einfällt, nennt auch gerade das Beispiel, dass wir einen Beleg dafür haben. Ja. Ja, also ihr erinnert euch ja daran, der blind geboren ist. Und dann fragen die Jünger noch, wer hat gesündigt, er oder seine Eltern. Und dann zur Ehre Gottes. Die Krankheit natürlich nicht direkt, sondern die Gesundung dann. Nicht? Aber der ist jetzt krank, damit Gott sich hinterher an ihm verherrlichen kann, dass er ihn heilt, Jesus hier. Und das ist eine Ursache, Krankheitsursache, die, so empfinde ich es zumindest, uns auch als Christen manchmal vollkommen abgehen kann oder die uns ärgern kann. Weil hier heißt es, du hast nichts getan, du bist ein ganz normaler Mensch, trotzdem bist du krank und hier sogar über mehrere Jahre hinweg, allein aus dem Grund, dass Gott vielleicht sagt, in 20 Jahren will ich dich heilen und dann erkennen die Leute, wie groß ich bin. Und das klingt für uns erst einmal gewöhnungsbedürftig. Wir sehen aber in der Bibel, Gott handelt manchmal so, weil ihm scheinbar unsere momentane Gesundheit nicht das höchste aller Ziele ist. Sondern er sagt, okay, das Leiden, das weiß ich. Jesus weiß selbst, was Krankheit und Folter und sowas, was das alles für Leiden beinhaltet. Aber er sagt, mein Ziel ist größer, mich zu verherrlichen an diesem Menschen, dass ich ihm durchaus zumute, über mehrere Jahre mit einer Krankheit zu leben. Das ist eine Ursache, die uns die Bibel nennt. Gibt es andere Ursachen von Krankheit in der Bibel? Beispiel. Ja, die Miriam, Schwester des Mose und Aaron, die empört sich gegen ihre Brüder und beginnt insbesondere gegen Mose und dann bekommt sie Aussatz. Der geht ja hinterher auch wieder weg, aber hier typisches Beispiel, Krankheit aufgrund von sündigem Verhalten. Wir haben in der Bibel zahlreiche Beispiele dafür, auch im Neuen Testament. Denken wir bei der Einleitung ans Abendmahl, 1. Korinther 11, da wird dann erwähnt, einige sind krank und andere sind entschlafen. Warum? Weil sie das Mahl des Herrn nicht unterschieden haben. Sünde. Oder wir finden Ananias und Sapphira, die eine radikale Form von einer Krankheit erleben, indem sie, was weiß ich, Herzschlag, Hirnschlag, wir wissen ja nicht genau woran, sterben, aber hier körperlicher Tod als Folge von Sünde. Und das haben wir in der Bibel immer wieder, im Alten und im Neuen Testament. Also Gott ist kein anderer im Alten und im Neuen Testament. Tatsächlich eine Realität, die wir kennen, ist, Gott kann Sünde bestrafen. Wir könnten vielleicht auch sagen, wenn es in weniger schlimmen Fällen ist, Gott kann durch Krankheit pädagogisch erziehen. Weil diejenigen, die jetzt beim Abendmahl krank geworden sind, die entschlafen sind, die können ja nicht mehr umkehren. Aber die krank sind, die können ja ihre Sünde erkennen, die können sie bekennen und dann hat Gott sein Ziel damit erreicht. Und bei Ananias und Sapphira ist diese körperliche Erkrankung ein pädagogisches Mittel, für Ananias und Sapphira ist ja zu spät, aber ein pädagogisches Mittel für die Gemeinde. Und wir lesen dann auch, hinterher kam eine große Furcht auf die Gemeinde. Also Gott kann durch körperliche Erkrankungen einerseits strafen, andererseits pädagogisch erziehen, eben sich nach seinen Regeln zu richten oder von Sünde Abstand zu nehmen. Das wäre also auch ein weiteres Beispiel. Findet ihr noch Beispiele in der Bibel, worauf kann Krankheit zurückgeführt werden? Ja, genau, das sind ja die Plagen in Ägypten und unter anderem auch der Pharao, der ja mit darunter leidet. Hier könnten wir wiederum sagen, ungehorsam Gott gegenüber. Und das ist dann wiederum Sünde. Also hier ein anderes Beispiel auch, Gott durchaus nimmt sich die Freiheit, Sünde mit Krankheit zu bestrafen. Noch andere Hintergründe, bitte. Ja, Unglaube ist natürlich auch wieder Sünde, ist eine besondere Form von Sünde. Und hier können wir wieder das Doppeldeutige sehen. Einerseits könnten wir sagen, es ist eine gewisse Strafe. Andererseits könnten wir sagen, es hat auch eine Erziehungskomponente. Also Gott gibt ihm jetzt eine Ruhepause, denk mal darüber nach, was du erlebt hast. Vielleicht wächst da seine Beziehung zu Gott stärker, wenn er jetzt nicht mehr mit anderen Menschen so viel reden kann. Also das ist durchaus eine Ursache. Ja. Noch eine andere Ursache, bitte. Ja, als Batseba, die Sache mit Batseba stattfindet zum Beispiel, ja. Wird uns ja im Psalm auch erwähnt, wo er sagt, meine Gebeine verdorren mir im Körper, wo er dann nicht mehr isst und dann nur noch depressiv im Palast umherläuft und so, da haben wir sicherlich Auswirkungen von Krankheit, und zwar körperlich und psychische. Nicht? Ein ganz anderer Hintergrund wäre zum Beispiel Hiob. Hiob ist ja auch krank. Ja, worauf ist seine Krankheit verursacht? Woher kommt die? Also lasst uns bloß nicht vorbildlich leben als Christen, sonst werden wir krank. Aber du hast recht, natürlich. Die Ursache ist natürlich dann noch dahinter, vorbildlich gelebt. Und der Teufel versucht durch Krankheit zu versuchen, von Gott wegzuziehen. Also wir merken manchmal, verdanken wir die Krankheit auch nicht dem Eingreifen Gottes, sondern dem Eingreifen des Teufels, der uns versuchen will, durch Krankheit von Gott wegzuziehen. Dazu zu bringen, wie beim Hiob, dass er Gott leugnet und sagt, nee, Gott sorgt doch nicht für mich und dem kümmert es gar nicht und den Glauben über Bord werfe. Also Krankheit auch als Ursache, die in der Teufel eingreift. Ja. Ja, durchaus. Gott verherrlicht sich daran. Und zwar Gott verherrlicht sich, und das müssen wir auch vor Augen haben, durch zweierlei Dinge. Wenn jemand krank ist, um Gott zu verherrlichen, dann kann das in zweierlei Form geschehen. Und die Bibel nennt auch beide diese Formen. Welche sind das? Nämlich eine haben wir ja kennengelernt, nicht bei Krankheit, aber bei anderer Form des Leidens, im Philipperbrief. Welche Form ist das nämlich? Wie wird Gott verherrlicht im Umgang mit Leid? Philipperbrief. Paulus ist im Gefängnis, er ist nicht krank, aber er leidet, ist ja dasselbe dann von prinzipiell. Und woran wird Gott verherrlicht? Dass Gott ihm beisteht. Nicht? Dass er das Leiden ertragen kann. Das, was menschlich nicht vorstellbar ist, Menschen würden verzweifeln. Paulus, der jubelt noch im Gefängnis und sagt, super, Gott verherrlicht sich auch dadurch, dass ich im Gefängnis bin und das Evangelium wird verbreitet, dass ich im Gefängnis bin. So ähnlich. Oder dann sehen wir das im zweiten Korintherbrief, der rühmt sich Paulus und sagt, ich rühme mich. Und dann kommt so und so oft gefangen, so und so oft ausgepeitscht, also alles, was wir als Leiden sehen würden. Und da sagt er, daran hat sich Gott verherrlicht. Im 2. Korinther 5, dann sagt er auch noch, wir haben diesen Schatz in irdenen Gefäßen, damit der Ruhm nicht von uns, sondern aus Gott sei. Also da sagt er, wir sind körperlich anfällig. Und gerade dadurch, dass ein anfälliger, ganz normaler, schwacher Mensch das erträgt, mit der Kraft Gottes, dadurch wird Gott verherrlicht. Also Gott kann sich verherrlichen, wir sind krank, indem er uns Kraft gibt, die Krankheit zu ertragen. Und er kann sich bei dem Blindgeborenen daran verherrlichen, dass er denjenigen heilt. Das sind beides Varianten, die wir in der Bibel finden. Wir dürfen die nicht gegeneinander ausspielen. Also es ist nicht nur die Heilung, aber es ist auch nicht nur das Ertragen. Es kommt sowohl das eine als auch das andere wird erwähnt. Also gut, Gott verherrlicht sich. Noch andere Ursachen. Bitte. Ja, der Pfahl im Fleisch, der wird ja ebenfalls im 2. Korintherbrief erwähnt. Da wissen wir ja nicht ganz genau, was es ist. Jetzt die einen sagen, es ist eine körperliche Erkrankung, wäre möglich. Dann würde das darauf hindeuten, bei ihm ist es eine pädagogische Sache. Denn Paulus erkennt dann, ja, nachdem er dreimal den Herrn gebeten hat, er hat das, damit er sich nicht überhebe, sagt er, damit er nicht überheblich wird. Zumindest sehen wir hier, er leidet unter irgendetwas. Irgendwie ist es was Psychisches, manche sagen auch, das sei die Verfolgung der Christen oder die Irrlehrer oder sowas, unter denen er leidet, wir wissen es nicht genau. Auf jeden Fall, er leidet und dieses Leiden erkennt er als pädagogischen Eingriff Gottes, damit er sich seiner Erkenntnis und seines Erfolges nicht überhebt, damit er nicht überheblich wird. Also das heißt hier auch eine Wahrheit, Gott kann Leid, Krankheit schicken, damit er uns vor geistlichen Fehlern bewahrt, in die wir sonst hineinfallen könnten. Also das hier heißt hier Krankheit aus Liebe. Gar nicht aus Strafe, sondern aus Liebe, um uns vor schlimmeren Sachen zu bewahren. Meinetwegen, du willst dich abends zutrinken in der Kneipe und dann bekommst du am Abend schwere Kopfschmerzen. Ist das so, warum lässt Gott das zu? Ich will doch so gerne in die Kneipe gehen. Ja, vielleicht ist das dann eben pädagogisch. Er will dich dafür schützen, in schlechte Gemeinschaft zu kommen, dein Geld zu verpulvern und deinem Körper noch Schlechtes zu tun. Da wäre es uns jetzt offensichtlich, aber es gibt es natürlich auch in anderer Hinsicht. Aber Gott schützt manchmal durch Leid. Ich habe euch ja schon von dem Fall erzählt, der Postzustellerin bei uns in der Gemeinde, der hat Gott Leid zugemutet, damit sie zum Glauben gekommen ist. Sie hat einen schweren Autounfall, könnte man erstmal sagen, wie schlimm, und das war ja auch schlimm, aber das hat dazu geführt, dass sie dann auf Gott aufmerksam geworden zum Glauben gekommen ist. Hier jetzt keine Krankheit, aber auch Leiden. Nicht? Und das ist ja generell, Krankheit ist ja nur eine Form von Leid, die wir erfahren können. Gibt es noch andere Ursachen in der Bibel? Zacharias meinst du im Neuen Testament, oder? Ja, ja, genau. Der wird dann stumm. So, der kann nicht mehr sprechen und ja. Ja. Okay, danke. Das wäre ein Beispiel. Hinten. Was meinst du jetzt genau damit? Ich habe die Postzustellerin jetzt nicht unbedingt gewählt, nur für die, dafür, dass man zum Glauben kommt, sondern ich sage allgemein, Gott verfolgt positive Absichten, pädagogische Absichten, und dazu mutet er, erlaubt den Leuten Leiden. Dazu würde ich beispielsweise nennen Hebräer 12, Vers 5, da steht, wen Gott liebt, den züchtigt er. Das wird ganz eindeutig. Und Züchtigung ist hier auch mit, das tut weh, gemeint. Und dann steht da sogar noch, und wenn du nicht gezüchtigt wirst, dann bist du auch nicht Sohn. Dann wird auch erwähnt, denn da steht dann ja, so wie die menschlichen Väter ihre Kinder züchtigen, so auch bei Gott, weil er ja will, dass wir vorankommen in seinem geistlichen Leben. Und so würde ich das durchaus auch sehen. Ich könnte auch die Krankheit beim Paulus nehmen, als der vor Damaskus vom Pferd fällt. Das ist ja auch eine Art Erkrankung, er ist blind, Gott will ihn, aber Jesus will ihn ja hier zur Bekehrung führen. Der hat sich ja noch nicht bekehrt, die Bekehrung kommt ja erst später. Auch hier wäre so ein Eingriff Krankheit, der hinterher zur Bekehrung und Umkehr führt. Also ich denke, wir würden schon ein paar Beispiele finden. Das ist nicht immer der einzige Weg, den Gott wählt, aber es kann einer sein. Und ich will dir jetzt erstmal nur die Bandbreite zeigen, von dem, wo das herkommt. Bitte. Genau. Ja, wir können sogar sagen, prinzipiell alle Erkrankungen können auch auf okkulten Einfluss zurückgehen. Und das sind manchmal die, die wir heute als psychisch betrachten würden, wie zum Beispiel, Epilepsie ist ja zum Teil auch körperlich, aber es gibt ja auch einige der Besessenen, die dann andere Phänomene haben, also die wir als krankhaft ansehen würden. Beispielsweise Blindheit. Und dann wird der Dämon ausgetrieben und derjenige kann wieder sehen. Also wir haben ja auch körperliche Phänomene, die uns beschrieben werden in den Evangelien bei den Besessenen, und die verschwinden, wenn der Geist weg ist. Also, weil der Teufel ja den Menschen auch schaden will, das kann sein, um ihn zu versuchen, den Gläubigen, das kann aber auch sein, den Ungläubigen, um ihn an ihn zu binden. Und so gibt es Krankheit, die direkt auf okkulten Einfluss zurückgeht. Ich habe auch verschiedene Leute kennengelernt, bei denen das so gewesen ist, und die, als sie befreit waren von ihrem dämonischen Einfluss, diese scheinbar körperliche Krankheit nicht mehr gehabt haben. Ja. Ja. Ganz genau, bei Saul, da schickt ja Gott auch einen bösen Geist, steht da, nicht? Oder lässt es zumindest zu, und der ist dann psychisch krank, wir würden das heute sagen, das ist manisch-depressiv, manchmal von mir hochjauchzend, zu Tode betrübt ist er, einmal ist er hyperaktiv, rennt überall in Israel herum und verfolgt den David, und dann sitzt er wieder wochenlang nur im Palast und bläst Trübsal, und das ist dann auch eine Erkrankung, die hier auch wieder auf einen okkulten Einfluss, also einen geistlichen Einfluss zurückgeht. Wir finden auch dann natürlich Krankheiten, die jetzt nicht sich an bestimmten einzelnen individuellen Sünden festmachen lassen, sondern an der strukturellen Sünde. Strukturelle Sünde nenne ich einfach den Sündenfall. Das heißt, dass wir in einer von der Sünde gekennzeichneten Welt leben, deshalb haben wir auch bestimmte Erkrankungen. Nehmen wir einmal meine Kurzsichtigkeit. Meine Kurzsichtigkeit ist von Gott nicht in der Schöpfung ursprünglich so vorgesehen, sondern Adam, der hatte keine Brille gebraucht. Wir wissen aber, dass das Erbgut im Laufe der Zeit immer mehr degeneriert ist, und sofern ihr auch eine Brille tragt, irgendeiner eurer Vorfahren hatte mal eine Mutation und diese Mutation führte dazu bei den Kurzsichtigen, dass der Augapfel immer länger wurde, also zu lang wurde, deshalb das Bild schon vor der Netzhaut projiziert wird und deshalb hinterher streut und wir es unscharf wahrnehmen können, besonders was die Entfernung angeht. Und das wurde dann immer weiter vererbt, aber das hat nichts mit meiner Sünde zu tun. Also ich habe nicht schwer gesündigt und bin deshalb kurzsichtig geworden, sondern diese Erkrankung ist aufgrund der strukturellen Sünde, dass nämlich die Menschen sich von Gott gelöst haben und dadurch das Erbgut immer weiter verfallen ist. Das kann auch ein Grund sein. Darüber hinaus ist ja letztendlich auch die Verheißung der Bibel nach Psalm 90, nämlich das Alter des Menschen wird 70, wenn es hochkommt 80 Jahre, also die Grenze setzt Gott ja auch durch körperliche Erkrankungen. Das heißt, egal wie fromm wir sind, irgendwann werden wir eine körperliche Erkrankung haben, die wir zum Tod führen. Sei es auch nur der Herzschlag oder Nierenversagen oder sonst irgendwie etwas. Das ist ja eine körperliche Erkrankung, auch wenn sie nur kurzzeitig ist. Weil eben unser Leben hier auf der Erde durch den Sündenfall begrenzt worden ist auf eine gewisse Dauer. Und das ist auch eine Erkrankung, die jetzt nicht direkt mit unserer persönlichen Sünde zu tun hat, sondern mit der Welt, in der wir leben und deshalb, weil unser Körper von der Sünde gekennzeichnet ist. Und wir könnten jetzt in der Bibel noch einige andere Ursachen finden, die wesentlichen haben wir jetzt genannt. Ich will euch die ja alle aufzählen und nenne sie in meinem Buch noch detailliert, nenne dann auch immer Beispiele dafür, damit wir vor Augen haben, wie wir denn mit Krankheit im konkreten Fall umgehen. Beispielsweise, jetzt habt ihr eine Erkrankung und die hat ihre Ursache in der Sünde. Nennen wir das Abendmahl unterschieden, nicht? Das 1. Korinther 11. Jetzt hast du das Abendmahl nicht richtig unterschieden, hast es unwürdig genommen und deshalb bist du krank. Das Beispiel wird hier in der Bibel erwähnt. Was kannst du dann am besten gegen diese Erkrankung tun? Ja. Genau. Wenn jetzt einer, der auf diese Art und Weise krank geworden ist, zum Arzt läuft, was sagt der Arzt ihm? Bitte? Genau, Pillen schlucken, Therapie machen, Krankengymnastik, irgendwie sonst was. Wird das Problem beheben? Kaum. Stell dir vor, Gott schickt dir eine Krankheit, damit du nachdenkst, dann kommt der Arzt, du schluckst ein paar Pillen, zack, alles weg. Geht ja natürlich nicht, weil Gott da am längeren Hebel sitzt und dann wirst du krank bleiben. Deshalb, wir müssen damit rechnen, dass wahrscheinlich manche der chronischen Erkrankungen, manche, nicht alle, darauf zurückzuführen sind, wir hören es einfach nicht. Und wir probieren alle möglichen anderen Wege. Wir versuchen beispielsweise Sünde durch Tabletten zu beseitigen und das funktioniert natürlich auf Dauer nicht. Das heißt, jetzt seht ihr auch, warum ich das Ganze bespreche. Wir müssen bei einer Erkrankung immer auch danach fragen, wo ist die mögliche Ursache dieser Erkrankung. Dann können wir eine Krankheit erst adäquat bekämpfen. Und jetzt gibt es natürlich durchaus Erkrankungen, wo wir erst einmal menschlich eingreifen sollen, nur wir sollen nicht dabei stehen bleiben. Also bei dem barmherzigen Samariter, der fragt ja auch nicht zuerst, jetzt bist du da am Rand, du bist da zusammengeschlagen. Ja, also was könnte die Ursache sein? War das Anfechtung, war das Versuchung, ist das das Leiden des Sündenfalls oder sonst etwas? Sondern der packt erstmal an und versucht, seine Schmerzen zu lindern. Und das sollen wir auch tun. Also falls einer von euch als Krankenschwester arbeitet oder als Arzt, dann geht es natürlich jetzt erst nicht mal darum, bei den Leuten lange danach zu suchen. Das muss aber eben auch kommen. Und wenn das nicht kommt, dann greifen wir dabei zu kurz. Und wir werden bestimmte Erkrankungen nie bekämpfen können, egal wie hoch der technische Einsatz ist, weil die Ursache eine ist, die in der klassischen Medizin ausgeblendet wird. Und da merken wir, haben wir natürlich zu Krankheit und Gesundheit als Christen einen ganz anderen Zugang, als das ein Nichtgläubiger hat. Weil der eben den Menschen in erster Linie materialistisch sieht. Und wir tun das nicht. Und wenn die Bibel wirklich recht hat, in diesen Beispielen, die wir jetzt zusammen gesammelt haben, dann heißt das, die klassische Medizin ist zu wenig. Sie verkürzt Krankheit und Gesundheit, und zwar ganz extrem. Und da müssen wir natürlich anders reagieren. Und hier haben wir schon ein bisschen einen Ansatz, und zwar natürlich jetzt in mehrererlei Hinsicht. Ich will jetzt nur einen Strang weiterverfolgen, und zwar der, inwiefern sind alternative Heilmethoden legitim. Und wenn wir jetzt so weit gekommen sind in unserer Argumentation, dann müssten wir sagen, alternative Heilmethoden sind nicht nur legitim, sondern sie sind sogar wünschenswert, sie sind sogar notwendig. Und wir als Christen hoffentlich praktizieren ja auch häufige alternative Heilmethoden. Vielleicht ist das jetzt nicht unbedingt das, was ihr hören wolltet oder was euch überrascht, aber ich will euch das ein bisschen erklären. Also zum Beispiel würde ich euch empfehlen, wenn ihr krank seid, betet. Und Gebet ist eine alternative Heilmethode. Oder seid ihr mal zum Zahnarzt gekommen, Zahnschmerzen, und sagt er, lass uns mal eine Runde beten. Das macht der Zahnarzt normalerweise nicht, weil er denkt sich, da ist jetzt Karies, da ist ein Nerv erst entzündet, jetzt wird gebohrt, jetzt wird das und das gemacht. Warum eigentlich nicht auch beten? Erstmal sehen wir bestimmte Ursachen. Krankheitsursachen sind ja geistlichen Ursprungs. Also hilft da beten viel mehr als irgendein körperlicher Einsatz. Und selbst bei den körperlichen müssen wir doch sagen, wir vertrauen darauf, dass wir einen Gott haben, der unseren Körper geschaffen hat, der genau weiß, was da schief läuft. Der könnte genauso gut die Bakterien absterben lassen wie ein Antibiotikum. Also von daher, alternative Heilmethode, Gebet, sollten wir als Christen auch ganz neu entdecken oder immer stärker praktizieren und damit auch rechnen, dass Gott es benutzen kann. Nicht für alles, das ist ja klar. Wenn Gott auf Sünde aufmerksam machen will, dann betest du, nimm die Krankheit weg, aber du bereust deine Sünde nicht, ja, dann wird Gott die Krankheit nicht wegnehmen. Vielleicht, weil er dich so liebt, wird er dir einen Bruder in den Weg schicken, der sagt, du bist ein Sünder, so wie der Nathan, nicht? Zum David, und dann musst du halt Sünde bekennen. Also das heißt aber generell, Gebet ist für uns als Christen eine ganz wesentliche und wichtige alternative Heilmethode. Kennt ihr in der Bibel noch andere alternative Heilmethoden? Könnten wir sagen, ja, durchaus. Auch hier Gehorsam den Prinzipien Gottes gegenüber, das kann uns auch dabei helfen. Noch andere Methoden? Und Gott schickt ihm ja die Raben dort, nicht? Und so, die versorgen ihn. Ich dachte jetzt auch noch an was Neutestamentliches, das kennt ihr alles, Jakobus 5. Da steht nämlich, wenn einer krank ist, der rufe die Ältesten und sie sollen über ihn beten und ihn salben und es wird besser mit ihm werden. Das ist doch auch eine alternative Heilmethode. Oder habt ihr schon mal einen Arzt gesehen, der euch das verschrieben hat? Alternative Heilmethode, das wird nicht an der Universität gelehrt, das wird auch nicht in der normalen Therapie praktiziert. Alternative Heilmethode, die uns in der Bibel erwähnt wird. Eine dritte Form alternativer Heilmethode haben wir zum Beispiel bei der Gabe der Heilung. Die finden wir ja ganz häufig, so wie bei Jesus ganz extrem, aber die finden wir auch im 1. Korintherbrief, dass es in der Gemeinde Menschen geben kann, nicht Menschen geben muss, die von Gott eine Gabe der Heilung haben. Natürlich können die auch nur heilen, wenn es im Sinne Gottes ist, nicht? Nehmen wir wieder das Beispiel, da hast du einen schwer sündigen Menschen, zum Beispiel diese, die wir, nehme ich mal mit dem 1. Korintherbrief, als ja auch da drin steht, die beim Abendmahl falsch gelebt haben. Jetzt kann nicht der mit der Gabe der Heilung kommen und kann sagen, zack, du bist geheilt. Weil Gott sich ja nicht widerspricht. Gott schickt die Krankheit und dann nimmt er sie ja nicht gleich wieder weg, ehe das Ziel erreicht ist. Also das heißt auch, jemand, der die Gabe der Heilung hat, kann nur heilen, wenn diese Heilung im Sinne Gottes ist. Der kann also nicht damit operieren, so wie er das will. Also das müssen wir sehen. Aber es gibt Menschen, die von Gott diese besondere Begabung haben, nach dem 1. Korintherbrief. Und das ist auch eine alternative Form der Heilung, also alternative Heilmethode. Insofern müssten wir sagen, müssen wir als Christen offen sein für alternative Heilmethoden. Denn die Bibel nennt uns selbst welche. Und das Bild der klassischen Medizin ist ein materialistisches. Und dieses Menschen- und Weltbild entspricht nicht unserem als Christen. Weil wir ja um diese Dreischichtigkeit des Menschen wissen und wir wissen, dass jede dieser drei Bereiche des Menschen können Erkrankungen und Leiden in einem anderen Bereich verursachen. Also wenn jemand geistlich krank ist, kann er auch körperlich krank werden dadurch. Aber wir müssen die Ursache bekämpfen, das ist im geistlichen Bereich. Und wir können natürlich das Körperliche lindern, aber wir werden es nie ganz beheben können, wenn es wirklich eine geistliche Ursache ist. Oder eine psychische. Da müssen wir das Psychische versuchen zu beheben. Oder wir könnten auch sagen, das Seelsorgerliche, also auf einer seelsorgerlichen Ebene. Und da sollten wir offen sein tatsächlich für alternative Heilmethoden. Ja. 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 Klar. Das verstehe ich durchaus. Ja. Ja, also, aber da merkst du, und das ist ja das Problem, du bist durch deine Ausbildung und Erziehung so stark materialistisch geprägt, dass das andere nur noch in der Theologie vorkommt. Wenn du aber die Bibel ernst nimmst, dann musst du auch ganz deutlich sagen, die Bibel nennt zuerst einmal, Gott ist allmächtig und der kann ja unterschiedliche Sachen gebrauchen. Wenn Gott jemanden jetzt aussatzkrank werden lässt und du würdest den als Mediziner untersuchen, ja, dann würdest du wahrscheinlich auch materielle Krankheitsursachen finden. Wenn du jetzt, was weiß ich, da dein Bein brichst, dann könntest du sagen, ja, der ist doch vom Pferd gefallen. Vielleicht, weil er vom Pferd gefallen ist. Aber jetzt die Ursache, die geistliche ist ja dahinter. Warum hat Gott denn verursacht, dass er vom Pferd gefallen ist? Also Gott benutzt manchmal materielle Mittel, manchmal geistliche Mittel und manchmal seelische Mittel, um dann zum Ziel mit den Menschen zu kommen. Und das Ziel kann als Zwischenziel auch einmal zum Beispiel Erkrankung sein. Jetzt tun wir aber einen Fehler, wenn wir nur diese äußere Ausführung sehen, was Gott benutzt. Wir müssen auch den geistlichen Aspekt sehen, der ja dahinter steht. Denn Gott kann ja alles benutzen. Er kann in Nu Bakterien entstehen lassen aus nichts, wenn er will. Er kann auch benutzen, dass du einen Menschen triffst, der dich gerade anhustet und du bekommst das. Wobei selbst die Medizin, ja, wenn wir jetzt mal ehrlich drauf schauen, Medizin ist eine sehr unexakte Wissenschaft. Medizin ist Anspruch ist häufig viel, viel höher, als er eigentlich ist. Zum Beispiel beim Anhusten. Jetzt kannst du 100 Leute anhusten und interessanterweise ja nicht alle 100 werden krank. Und jetzt sagt man, naja gut, bei dem einen ist das Immunsystem stabil und der eine hat eben eine geringere Dosis von Bakterien bekommen oder der hat schon eigene Immunkörper, weil er vorher eine ähnliche Erkrankung gehabt hat oder was weiß ich. Das heißt, die Medizin hat natürlich immer eine materialistische Antwort. Warum? Weil sie ja eine geistliche gar nicht zulassen dürfen. Das darf es da ja nicht geben. Wir als Christen könnten allerdings auch durchaus sagen, bei dem einen verhindert es Gott vielleicht. Was weiß ich, wenn ich jetzt mal ganz geistlich mache. Das eine ist vielleicht gerade der Evangelist, der am nächsten Tag jemanden zum Glauben führen soll. Und deshalb soll der nicht mit Grippe im Bett liegen. Also sagt Gott, okay, Bakterien, die kommen, aber zack, die gehen nicht durch, der bleibt gesund. Gott ist ja allmächtig. Jetzt will ich nicht unbedingt sagen, dass jeder, der deshalb Grippe bekommt, deshalb besonders sündig sein muss, das auch nicht. Weil wir haben ja verschiedene Ursachen von Krankheit. Und eine ist einfach, dass wir in einer Welt leben, die gefallen ist. Und manchmal bekommen wir das einfach, naja, weil alle anderen es auch bekommen und sich Gott denkt, es ist kein besonderer Grund, dass der davon befreit wird. Das gibt es ja auch. Aber wir zumindest, das, was, glaube ich, ganz wichtig ist, und das spricht gegen unsere materialistische Erziehungsweise, die ja nicht nur dich trifft, die trifft uns alle. Wir alle sind von der Schule auf materialistisch erzogen, genau wie das Ursache und Wirkung. Und Ursache ist aber immer eine materielle. Geistliche Ursachen gibt es nicht. Weder in der Geschichtsschreibung, noch in der Physik, noch in der Chemie, noch in der Medizin. Aber die werden ja erstmal vorher ideologisch eliminiert. Das heißt, man schließt sie von vornherein aus und dann sucht man so lange nach Materiellen, bis man irgendwelche findet. Aber hier müssten wir sagen, Gott bedient sich nur der materiellen Dinge. Wenn ich es mal am einfachen Beispiel sage, nehme ich mal hier jetzt meine Faust und würde dir jetzt so auf die Nase hauen. Jetzt würde man rein materialistisch sagen, da gab es die Beschleunigung einer Masse, jetzt kann man das messen, wie viel das ist, und dann hat der Impuls auf die Nase aufgetroffen, hat zu einer Verformung des Fleisches, der Knorpel geführt, und dann hätten wir es materialistisch genau beschrieben. Da sagen wir, das ist die Ursache, warum du hinter Nasenbluten hast. Ja, aber jetzt müssen wir sagen, das trifft ja nur viel, viel zu kurz. Denn die wirklich interessante Sache ist ja, warum habe ich dir denn auf die Nase gehauen? Und der Wille, der dahinter steckt, der Wille, der nämlich diese Masse erst zur Beschleunigung geführt hat, der ist ja dann entscheidender. Und genauso müssten wir sagen, das ist auch bei der Sache bei Gott. Wir können manchmal Gottes Eingreifen sehen, wie er materielle Dinge in Bewegung setzt. Aber das Entscheidende nämlich, woher das kommt, warum es bei dem einen kommt und bei dem anderen nicht, das lässt sich dadurch gar nicht beantworten. Und deshalb kommt die Medizin ja auch immer stärker zu psychosomatischen Erklärungen, weil sie sagen, ja, da sind dann auch noch psychische Komponenten. Selbst bei Infektionserkrankungen, dass man merkt, dass man sagt, Leute, die psychisch sehr gut stimuliert sind, sind weniger empfänglich als Leute, die depressiv oder Probleme haben. Kommt bis dahin. Und interessanterweise, wenn ihr mal Statistiken untersucht, klinische Untersuchungen, Doppelblindtests und sowas, da wird man dann ja einerseits einen Wirkstoff und andererseits ein Placebo nimmt, dann ist es ja so, dass manchmal in manchen Erkrankungen die Placebos wirksamer sind als das der eigentliche chemische Wirkstoff. Dass du bei bestimmten Schmerzerkrankungen mit Placebos eine Heilwirkung erreichen kannst von 60%. Und wo wir deutlich sehen, das ist ja ganz außerhalb des materialistischen Vorstellungen, die Medizin klassischerweise immer noch vertritt. Und dann würde man sagen, jetzt hast du Kopfschmerzen, jetzt gebe ich dir einen Wirkstoff. Praktisch ist es aber so, dass es keinen Schmerzstoff, also fast keinen Schmerzstoff gibt, der, also schmerzstillende Substanzen gibt, die bei allen in gleicher Weise wirken. Auch Medikamente, ein Mediziner geht ja immer nach Versuch und Irrtum. Jetzt hast du meinetwegen einen Ausschlag, der untersucht ja jetzt nicht erstmal alles, woher der Ausschlag kommt, sondern der sagt, naja, meinetwegen 90% der Ausschläge, die so ähnlich aussehen, wirkt der und der Stoff und dann kommst du irgendeine Pomade, die schmierst du da drauf und entweder wirkt sie oder es wirkt nicht und dann kommst du halt wieder. Das heißt also, das ist ja auch nicht reine Wissenschaft. Der Anspruch wird reine Wissenschaft, aber in Wirklichkeit ist es das ja nicht. Ich will die Medizin auch gar nicht fertig machen. Ich bin ja sehr froh über die moderne Medizin, auch über die materialistische Medizin, weil wir sie ja wirklich nutzen können, wie viele andere Sachen der Wissenschaft auch. Nur wir müssen uns hüten vor dem Allmachtsanspruch, der dahinter steht, und Allerklärungsanspruch, sondern immer im Kopf haben, Gott ist es, der das benutzt, Gott ist es, der eingreift, manchmal gegen die Bakterien oder sonst irdischen Mittel, manchmal mit ihnen, manchmal losgelöst von allen. Wie bei der Miriam, da kam das plötzlich aus heiterem Himmel, da war nichts. Weil manchmal wirkt er um und benutzt Menschen mit dabei. Zum Beispiel, als irgendwelche Pest ausbricht in Israel oder in Ägypten. Nicht? Dann benutzt er die Ursachen, also die Bakterien, und dann verbreitet sich das. Manchmal eben losgelöst, manchmal parallel dazu. Aber wir müssen, glaube ich, immer stärker dieses Eingreifen Gottes mitlernen. Bitte. Ja. Die Wurzel ist jetzt weg. Ja. Ja. Tja. Vielleicht am zu viel Bonbons essen. Ja. Nein, nein. Also, Spaß beiseite. Ich habe jetzt nicht die Gabe der Prophetie, dass ich jetzt jedem von euch sagen könnte, woran eine mögliche Krankheit liegt. Sondern das ist, ich kann euch jetzt nur ausbreiten, das ist die mögliche Diagnose, die die Bibel uns nennt. Und im Einzelfall würde ich jetzt davon ausgehen, also würde ich erst einmal sagen, wenn ich krank bin, so mache ich es normalerweise, erstmal bitte ich Gott, Gott, greif ein, mach mich wieder gesund. Ja, jetzt ist es zu spät, ja, vielleicht fürs nächste Mal. Und ich habe tatsächlich erlebt, in vielen Fällen, Gott hat eingegriffen und hat mich oder die Kinder oder sonst wie gesund gemacht. Und darauf müssen wir wirklich rechnen. Wir glauben an einen mächtigen Gott, der hat die Welt mit ein paar Worten geschaffen, der kann auch die Wurzel in einem Moment heilen, wenn er will. Nur er tut es nicht immer. Und deshalb gibt es ja in der Bibel, ich habe ja auch erwähnt, die Bibel lehnt klassische Medizin nicht ab. Da sind ja Feigenpflaster, geschiente Beine und Arme, da sind die dieses Wein- und Öltherapie und solche Sachen. Die werden ja alle erwähnt. Also das heißt, wir können menschlich etwas machen, nur ich glaube, wenn wir jetzt versuchen, das geistlich anzugehen, zuerst sollte damit rechnen, Gott die Möglichkeit geben, sich zu verherrlichen, Gott zu bitten, dass er eingreift. Wir könnten ja letztendlich sagen, worauf ist unser Vertrauen stärker? Jetzt auf den Arzt oder auf Gott? Das ist natürlich provokativ. Da würden wir hoffentlich alle sagen, natürlich auf Gott, ist ja klar. Aber das könnte sich ja daran äußern, dass wir eben zuerst bei solchen Leiden zu Gott kommen und ihn darum bitten. Und manchmal handelt Gott direkt, manchmal benutzt Gott ja auch den Arzt, um uns gesund zu machen. Wie Gott alle anderen Menschen auch benutzt. Ich meine, manchmal benutzt er Menschen, um uns zu ermutigen. Ich bin frustriert und dann ruft jemand an und ermutigt mich. Das ist ja Gott, der dahinter steht. Oder da ist der, kennt ihr ja, den Georg Müller, nicht? Der sucht nach vor seine Kinder nach zu essen und da gibt's nicht mehr zu essen und am nächsten Morgen steht ein Sack Mehl vor der Tür, der meistens sich ja nicht aus dem Nichts materialisiert hat, der hingebeamt worden ist vom Raumschiff Enterprise oder so, sondern Gott hat irgendeinen Menschen im Herz gegeben, du sollst jetzt dahin gehen, der wusste selbst vielleicht nicht warum und stellt einen Sack Mehl da vor die Tür. Also Gott benutzt ja auch Menschen und irdische Ursachen, aber nicht immer. Manchmal, wie bei Manna, fällt das direkt vom Himmel, wir wissen auch nicht woher. Also Gott hat unterschiedliche Möglichkeiten. Aber zuerst sollten wir lernen, als Christ viel stärker und häufiger uns an Gott zu wenden und dass er eingreift. Und wir werden häufiger erleben, dass Gott es auch tut. Das ist die erste Stufe. Die zweite Stufe wäre dann, okay, ich merke, Gott hat nicht direkt eingegriffen. Dann suche ich meine menschlichen Möglichkeiten auszunutzen, wieder gesund zu werden. Und da kann der Besuch zum Zahnarzt eine Möglichkeit sein. Und dann kann ja Gott den benutzen. Übrigens ist es ja auch so, wenn Gott nicht will, da kann ich auch nach dem Zahnarztbesuch noch Zahnschmerzen haben. Also ich habe das mal erlebt. Ich hatte vor dem Zahnarztbesuch keine Zahnschmerzen. Und als ich dann von weggekommen bin, hatte ich Zahnschmerzen. Ja. Also Gott kann das auch, wenn er will. Oder dann ist ein Zahn rausoperiert und Gott will, dass du jetzt aber immer noch Zahnschmerzen hast. Und am nächsten Tag merkst du, der nächste Zahn tut weh. Oder so. Also ich meine, Gott, wenn er will, kann das ja. Das merken wir ja bei manchen chronischen Erkrankungen. Dann meinst du, sie irgendwie unter die Füße bekommen zu haben und plötzlich kommt was Neues auf. Ja, Gott kann ja alles in der Hand. Er hat die Hand des Zahnarztes in der Hand, nicht? Meine Zähne und Nerven und. Klar, das wäre jetzt hier wieder das Materialistische. Ich versuche ja dahinter zu schauen, Gott kann alles nutzen. Er kann einen guten Zahnarzt benutzen und einen schlechten, aber selbst ein Operateur, ein guter Zahnarzt hat mal einen schlechten Tag. Oder schneidet mal daneben. Warum jetzt gerade? Gott kann das machen, er kann ihn im richtigen Moment zittern lassen, was weiß ich, der kann mich zum Richtigen führen. Damit will ich sagen, auf der einen Seite, Gott führt alles und wir lesen in der Bibel ja, es fällt kein Haar von deinem Haupt, ohne dass Gott es nicht sieht und will. Gott setzt den Anfang unseres Lebens und setzt das Ende unseres Lebens. Das heißt, ich will ja jetzt nur im Gegensatz zu dem Zeitgeist, in dem wir leben, viel stärker Gott groß machen, von dem wir in der Bibel lesen, der hat alles in der Hand. Und dass Gott sich auch menschlicher Mittel bedient, angefangen von Bakterien, von guten und schlechten Zahnärzten, von allem Möglichen, das ist auf einem anderen Blatt. aber dass wir dahinter auch immer stärker erkennen, Gott ist da. Das heißt nicht, dass ich jetzt das übertreiben will, dahinter jeder Ecke nun einen Dämon wittere und hinter jedem Schnupfen, den ich habe, jetzt gleich sage, das ist eine große Sünde oder so, das nicht. Aber wir müssen, ich glaube, bei uns, bei den meisten von uns ist nicht das Problem, dass wir das zu stark tun, sondern eher, dass wir das aufgrund unserer Erziehung und Umgebung zu wenig tun. Weil unsere ganze Umgebung eher das andere betont. Und deshalb betone ich bewusst jetzt diesen anderen Aspekt. Ja. Ja. Das sollte es auch bewusst. Ich wollte euch ja bewusst herausfordern, provozieren, um diese Wahrheit deutlich werden zu lassen. Weil wenn ich das jetzt nur nebenher sagen würde, würde ich sagen, ja, und betet ab und zu auch mal, dann würde ich wahrscheinlich da reingehen und sagen, ja, tun wir sowieso und alles klar. Aber ich denke, dass das ein Aspekt ist, der die Bibel ja ganz besonders in den Vordergrund schiebt. Und da denken wir nur an Jesus. Wenn wir die Evangelien durchlesen, dann manchmal isolieren wir das ja und tun so, Jesus lebt in einer ganz anderen Welt. Da hat ein Wort genügt und der Mensch ist gesund geworden. Aber heute, da geht das ja alles nicht. Da brauchen wir das hochtechnisierte Krankenhaus. Und ich habe ja gar nichts dagegen. Also nicht, dass ihr mich jetzt als medizinfeindlich anseht. Gar nicht. Ich freue mich darüber. Ich freue mich auch darüber, dass es heute solche schönen Brillen gibt. Damit meine ich weder das, nicht das Ästhetische, sondern einfach, dass ich damit gut sehen kann. Ich habe mir manches Mal vorgestellt, wie wäre das im Mittelalter und ich wäre dann als blinder Maulwurf, wäre ich da durch die Gegend gelaufen, hätte ich höchstens noch mich ins Kloster zurückziehen können, die Bücher so mit solchem Abstand dann zu lesen, das hätte vielleicht noch geklappt. Aber da bin ich ja froh über die Medizin, die wir heute haben. Aber ich glaube, dieses Frohsein darf nicht dazu führen, dass wir unser Alltagsleben und auch Krankheit und Gesundheit total lösen vom Handeln Gottes. Nämlich die Bibel tut das nicht. Das müssen wir vor Augen haben. Deshalb zuerst würde ich sagen, jetzt um zu erkennen, woher kommt das, zuerst Gott darum bitten, dass er uns gesund macht. Zweitens, ich nutze die Möglichkeiten aus, die ich habe. Und wenn das nicht funktioniert, dann sollte ich danach suchen, ist möglicherweise eine andere Ursache. Verherrlichung Gottes, dass Gott mehr Kraft geben will im Leiden, dass Sünde dahinter ist. Und dann sollten wir danach anfangen zu suchen, ist da Sünde möglicherweise in meinem Leben, ist da irgendwas, auf das mich Gott aufmerksam machen will. Und in der Bibel lesen wir das an vielen Stellen und wir können nicht ausschließen, sondern wir sollten eher damit rechnen, dass Gott das heute noch genauso tut. Und dann sollten wir auch danach fragen. Und dann bin ich überzeugt, wird Gott es zeigen. Weil jeder, der danach Gott sucht und fragt, dann wird Gott auch Sünde offenbaren. Weil er will das ja. Er will ja den Menschen nur aufmerksam machen. Und wenn wir danach suchen, bereit sind, dann wird uns Gott auch Sünde zeigen. Ich habe das übrigens, ich weiß nicht, ob hatte ich ja das erzählt, dass ich ja vor einigen Jahren Krebs gehabt habe, im Krankenhaus auch war, Chemotherapie und all solche Sachen durchgemacht habe. Da habe ich natürlich genau dasselbe gemacht. Und da habe ich dann auch erstmal gebetet, klar, und dann, ich meine, erstmal war ich ja beim Arzt, der mir gesagt hat, dass ich Krebs habe, aber dann natürlich erst gebetet und dann eben die ganze Sache da mit Operationen und dann mit Chemotherapie durchgemacht und dann aber auch dabei immer gefragt, Gott, ist das irgendeine Sünde, ist das irgendein Problem, auf das du mich aufmerksam machen willst? Und Gott hat mir so ein paar Sünden gezeigt, ich glaube nicht, dass sie so schwerwiegend war, dass ich deshalb jemandem Krebs geben würde, aber zumindest habe ich sie bekannt, habe das gesagt, das ist ja auch gut, darauf hinzuweisen. Ich habe dann auch die Ältesten der Gemeinde gerufen, zu sagen, also jetzt betet über mir und salbt mich. Und dann hatten wir uns noch gefragt, wie wir das nun am besten tun, ob das Aldi-Öl da auch genügt oder ob man da besonders aus Israel braucht mit Kräutern und was weiß ich. Soweit ich mich jetzt erinnere, haben wir uns das mit normalem Öl aus dem Aldi genügt. Einfach deshalb, weil ich davon ausgehe, ist ja nicht die Materie des Öls, die heilt, sondern es ist ja die Glaubenstatsache, die dahinter steht, die heilt. Also das als nächstes. Und wenn wir auf der Suche sind, Gott wird es uns zeigen. Oder er wird uns die Kraft geben oder die Einsicht, dass wir unter dem Leiden bleiben sollen, so wie Paulus mit seinem Pfahl im Fleisch. Plötzlich wird ihm deutlich, das ist die pädagogische Absicht, ich soll nicht überheblich werden. Wir müssen nur erstmal offen dafür sein. Hingegen haben wir ein großes geistliches Problem, wenn wir von Gott immer erwarten, er müsse uns jederzeit gesund machen. Und wenn ich krank bin, irgendwie dich, Gott gibt es ja nicht und warum lässt du mich leiden? Wir haben jetzt in der Bibel gelesen, es gibt gute Gründe, warum Gott das tut. Also wir dürfen jetzt nicht falsch mit Gott umgehen, dann werden wir noch tiefer in die Krise kommen. Weil ich vielleicht nicht erkenne, dass das ist, weil Gott sich an anderen Menschen verherrlichen will, weil er mich vielleicht in 10 Jahren heilen will, weil er mir Kraft geben will in Krankheit, weil er mich auf Sünde aufmerksam machen will, weil er mich vielleicht die Erfahrung geben will, damit ich anderen Menschen helfen kann, die in ähnlichen Erkrankungen sind oder was weiß ich. Also wir haben eine ganze Palette. Aber wir sollen bei dieser Palette auch nicht ausschließen, dass Gott übernatürlich eingreift und uns heilt. Und das habe ich selbst an anderen Beispielen erlebt und auch bei anderen Menschen erlebt. Das gibt es dabei auch. Nun, ich möchte dabei jetzt nicht stehen bleiben. Ich habe jetzt erstmal gesagt, alternative Heilmethoden sind gut. Warum? Weil die klassische universitäre Medizin eingeschränkt ist in ihrem Weltbild und Menschenbild. Aber auch nicht nur deshalb, sondern eine gewisse Portion Skepsis tut auch gut, wenn wir mit der klassischen Medizin umgehen. Nicht nur, weil sie nicht geistlich ist, sondern weil die klassische westliche Medizin in erster Linie nicht an deiner Gesundheit interessiert ist. Das muss man ganz deutlich sagen. Die westliche klassische Medizin ist in erster Linie vom System her, wie es aufgebaut ist, daran interessiert, Geld zu verdienen. Das habe ich gerade heute noch in einem Buch gelesen, irgendwie ein neues Buch da herausgekommen. Wie heißt denn das noch? Es beschäftigt sich einfach mit der Pharmaindustrie. Und da wird irgendwie da werden mehrere Beispiele genannt. Ein Beispiel beispielsweise eines Cholesterinsenkers, der alleine einen Umsatz von jedem Jahr von 10 Milliarden Euro bringt. Das ist natürlich ein immenses Geschäft. Und wenn ihr in der Pharmaindustrie mal euch ein bisschen umschaut, ja, die Ärzte werden ja auch überschwemmt. Da kommt irgendwie einer, der sagt, hier, wenn du uns das verschreibst, dann kriegst du noch hier eine Urlaubsreise dahin und dann machst du noch das und das. Das kommt ja immer nur mal irgendwie an irgendwelchen Stellen heraus. Wer macht denn die ganzen Studien dazu? Ja, das macht in erster Linie die Pharmaindustrie selbst. Häufig ist das sogar so, was dann erschreckend ist, manchmal werden sogar von der Pharmaindustrie Krankheiten erfunden, damit das Medikament, was man hat, auch sich verkaufen lässt. Also ich meine, das ist erschreckend. Nicht? Aber in den USA hat zum Beispiel eine Gentechnologiefirma hat menschliches Wachstumshormon hergestellt. Und dann hatten sie das große Problem, das wollte keiner kaufen. Was haben sie gemacht? Sie haben eine Studie in Auftrag gegeben, in der festgestellt worden ist, ab welcher Körpergröße Kleinwüchsigkeit krankhaft ist. Und dann wurden die Leute massenhaft untersucht und dann wurde gesagt, meinetwegen, du bist nur 1,60 groß, du bist krank, du brauchst eine Therapie. Und plötzlich, heute ist das auch noch so, sie haben massenhaft Absatz von ihrem Produkt. Und das ist nicht nur eine Ausnahme, es gibt durchaus einige Fälle, wo erst Krankheiten als Krankheiten identifiziert werden oder erfunden werden, um dann hinter die Therapie anzubieten. Und darüber hinaus, stellt euch mal vor, ihr habt jetzt eine Pharmaindustrie, eine Pharmafirma, die hat beispielsweise Insulin, stellt ihr her. Insulin ist ja wegen Diabetes. Stellt euch mal vor, in den Labors derselben Firma wird jetzt ein Medikament entwickelt, was dich ein für alle Mal von Diabetes heilen kann. Was würde dieses Pharmaunternehmen mit dem Medikament wohl tun? Für einen Tresor einschließen, dass möglichst niemand rankommt. Warum? Weil mit Insulin jedes Jahr Milliarden verdient werden. Hingegen, wenn alle Diabeteskranken plötzlich gesund wären, ja, dann würdest du ja den Ast abschneiden, auf dem du sitzt. Also ich meine, wir müssen jetzt ein bisschen realistisch sein. Ich will euch nicht bösgläubig machen. Viele Medikamente sind gut und sind wir froh darüber. Viele pharmazeutische Produkte sind auch gut. Aber ihr dürft nicht blind darauf vertrauen. Ihr müsst kritisch überprüfen dabei. Die Pharmaindustrie ist nicht in erster Linie daran interessiert, dass du gesund wirst. Die ist daran interessiert, Geld zu verdienen. Und dass in diesem Börsenbericht steht, so und so viel Überschuss, so und so viel verdient, Dividende zahlen, das ist das, was ein Pharmaunternehmen in erster Linie will. Und auch der Arzt ist nicht in erster Linie daran interessiert, dass du gesund wirst. Sondern er ist in erster Linie daran, seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Das ist ja auch gar nicht böse. Genauso wenig wie der Bäcker in erster Linie daran interessiert ist, dass du ein schönes Brötchen auf dem Tisch hast. Auch der Bäcker ist in erster Linie daran interessiert, Geld zu verdienen. Und ein Arzt natürlich auch. Und natürlich, die meisten Ärzte haben ja schon ein bisschen idealistischen Ansatz. Meistens, umso jünger sie sind, umso mehr. Und umso älter sie werden, umso weniger. Aber auch ein Arzt ist ja eng eingeschränkt. Ich meine, ein Arzt, wie sehr hört er bei deinen Krankheiten zu? Das ist doch ganz klar. Ein Arzt hat 2,5 Minuten, 3 Minuten, dir zuzuhören, zack, schnell darunter noch. Und für das Rezept bekommt er nochmal extra Geld, wenn er das unterschreibt. Und für diese Beratung dann nochmal da und für die Untersuchung dort. Und dann bekommst du nochmal in die Röntgenröhre, weil er muss sein Röntgengerät amortisieren und so. Das ist das normale Leben, ist ja auch klar. Ein Arzt ist ein Unternehmer im Normalfall. Ich will jetzt euch ja nicht zu radikal, da, wie gesagt, nicht, dass ihr denkt, dass alle Ärzte sind böse und nicht mehr hingeht. Das ist ganz normal, dass er sein Geld verdient. In erster Linie bist du an deiner Gesundheit interessiert, sollte es zumindest sein. Und du sollst dafür sorgen. Und deshalb auch bei was beim Arzt sagt, mit einer gewissen Vorsicht zu genießen. Zum Beispiel, wenn du zum Kinderarzt gehst und dein Kind hat Fieber, kaum ein Arzt habe ich bisher erlebt, der sagt, jetzt mach mal Wadenwickel bei deinem Kind. Ja, jetzt könnte ich sagen, warum? Ja, entweder kennt er es nicht oder sagt die Ärzte, die Kinder, Eltern schaffen das nicht. Bei manchen ist es allerdings auch so, da gibt es kein Rezept und da gibt es keine weitere Beratung. Wenn das nächste Mal krank ist, brauchst du einfach bloß ein feuchtes Handtuch, um die Beine zu wickeln. Ja, wo ist da dein Krankenschein hinterher? Also es gibt manche Sachen, auch die sind ganz einfach zu lösen. Da sind auch Hausmittel sehr gut. Da sind grüne Medizin sehr gut. Sogar weniger schädigend, aber es wird nicht verschrieben, zum Teil, weil es nicht bekannt ist. Zum Teil, weil es einfach nicht in der universitären Ausbildung mit drin ist. Zum Teil auch allerdings, weil es kein Geld gibt. Hier ist die einzige Stelle, wo mir die asiatische Medizin besonders gefällt, also die chinesische. Es gibt manche Sachen, die mag ich dabei nicht so sehr, nicht ich persönlich, sondern weil es da ein gewisses geistliches Problem gibt. Aber die chinesischen Ärzte, die wurden bezahlt, solange ein Patient gesund war. Und wenn er krank geworden ist, gab es kein Geld mehr. Das finde ich doch ein geniales Rezept, nicht? Ich habe schon damit gespielt, ob ich nicht dieses Rezept an das Gesundheitsministerium schicke, so für Reduzierung der Unkosten. Ja, das wäre noch eine geniale Sache. Denn ihr glaubt doch, dass ein Arzt viel mehr interessiert wäre, euch gesund zu machen, wenn er kein Geld mehr bekäme. Nicht? Und da könnten wir sagen, ich bezahle den Arzt doch gerne, wenn ich dann immer gesund bin. Kein Problem. Nicht? Also die Motivationsschwelle wäre einfach höher. Denn im Moment wird ein Arzt bezahlt, solange du krank bist. Wenn er gesund ist, verdient er nichts. Realistisch gesehen. Nicht? Und wäre doch eigentlich viel besser umgekehrt. Also, na gut, ist vielleicht ein bisschen Träumerei, würde vielleicht auch nicht ganz alles lösen, aber zumindest hier ist ein ganz anderer Ansatz. Also, alternative Heilmethoden sind gut, du bist für deine Gesundheit mitverantwortlich und alternative Heilmethoden ist nicht nur die biblische, sondern bei manchem, der vielleicht müde und abgeschlagen am Abend auf seinem Sofa sitzt, weil er den ganzen Tag vor dem Computer saß, dem wäre die einfachste Methode, nimm nicht mal ein paar Aspirin oder sowas, sondern geh mal draußen in den Wald, atme kräftig durch, mach einen schönen Spaziergang, leg dich früh ins Bett und du fühlst dich morgen besser. Das ist auch alternative Heilmethode. Es gibt manchmal ganz einfache alternative Heilmethoden. Das heißt, auf der Ernährung achten, Tagesablauf achten, Ausgewogenheiten, Schlaf und was weiß ich achten. Das sind alles alternative Heilmethoden, die gut sind, wenn wir sie beachten. Ich möchte euch allerdings auch keine Schulungen geben jetzt in alternativen Heilmethoden. Wir kommen ja noch zur Bewertung. Das ist ja nur ein Aspekt. Jetzt will ich aber auch umgekehrt sagen, nicht alle alternativen Heilmethoden sind gut und richtig. Und das ist uns hoffentlich auch offensichtlich. Es gibt nämlich für jeden, ob gläubig oder ungläubig, bestimmte Schranken, wo wir sagen, bis hierher und nicht weiter. Eine Schranke ist beispielsweise eine finanzielle. Jetzt sagen wir vielleicht, ja, Gesundheit ist ja alles wert. Lügt euch nicht was in die Tasche. Nein, Gesundheit ist nicht alles wert. Stellt euch einmal vor, ihr hättet jetzt jeden Monat einen Tag Kopfschmerzen. Gibt's ja ab und zu, ne? Und jetzt könnte ich euch sagen, ich habe ein Medikament erfunden, garantiert heilt das die Kopfschmerzen. Jetzt kann ich euch Studien geben, heilt dann wirklich. Aber für dieses Medikament verlange ich 1 Milliarde Euro. Bist du bereit zu zahlen? Ich schätze einmal, dass es wahrscheinlich niemanden geben würde, den ich finde, der das kauft. Warum? Erstmal würde ich sagen, ich habe das Geld ja gar nicht. Dann sage ich, okay, ich bin auch mit allem zufrieden, was du dein Leben lang verdienst. Ja, aber dann würdest du sagen, ja, jetzt kann ich mir keine Pizza mehr kaufen, nie mehr in Urlaub fahren, nie mehr ein Buch lesen, keine neue Kleidung mehr kaufen. Nee, dann habe ich lieber einmal Kopfschmerzen im Monat. Ich will euch mit dem Radikalbeispiel ja nur sagen, wir alle haben finanzielle Grenzen, wenn es nicht die Krankenkasse bezahlt, nicht? Sondern wenn wir selbst bezahlen müssen. Und das ist eine Grenze, wo wir sagen, nein, hier ist mir das nicht wert. Also eine Grenze. Auf die müssen wir durchaus auch achten. Wir alle haben auch ethische Grenzen. Also beispielsweise, jetzt hast du wieder Kopfschmerzen und ich habe ein anderes Medikament entwickelt, ist ein bisschen günstiger dabei. Dieses Medikament musst du allerdings regelmäßig nehmen und dieses Medikament wird hergestellt aus dem Hirn von neugeborenen Babys. Würdest du das kaufen von mir?
Nein.
Warum nicht?
Weil das ethisch für unmöglich war. Das könnte ich nicht.
Ja, also jetzt kann man doch sagen, ich kann doch nicht auf meine Kopfschmerzen, die kann ich doch nicht loswerden und dafür muss, was weiß ich, alle 2 Monate ein Baby getötet werden. Das geht doch nicht, das wäre doch Mord. Und hier sind die meisten auch Ungläubigen, die dann auch sagen würden, nee, irgendwo ist eine Grenze, irgendwie geht das nicht. Die meisten zumindest. Es gibt auch Leute, die natürlich ganz skrupellos sind. Aber hier merken wir haben auch ethische Grenzen. Wir haben als Christen dazu heraus natürlich geistliche Grenzen. Nehmen wir wieder deine Kopfschmerzen und jetzt sage ich, du musst deine Seele dem Teufel verschreiben und dann wirst du keine Kopfschmerzen mehr haben. Würdest du das tun?
Nein.
Nicht. Jemand anders da, der das tun würde? Ich hoffe ja, dass ihr hier dann alle eine Eins hakt dabei. Also das sind hier dann geistliche Grenzen, die wir haben. Also wo wir sagen müssen, selbst wenn die Methode wirkt, wir würden sie nicht praktizieren aus geistlichen Grenzen, weil wir sagen, das können wir nicht tun. Und hier merken wir also deutlich, alternative Heilmethoden sind gut, aber nicht jede alternative Heilmethode, weil es gibt bestimmte Grenzen. Finanzielle habe ich jetzt genannt, ethisch habe ich genannt und geistlich habe ich genannt. Es gibt auch noch einige weitere. Jetzt sind wir also vor dem Problem, welche alternative Heilmethode ist für mich akzeptabel und welche ist es nicht? Und jetzt gibt es natürlich auch manche, die etwas blauäugig da hineingehen und die sagen, am besten kümmere ich mich gar nicht darum, über den Hintergrund und mache es einfach und dann wird es schon irgendwie helfen. Das ist natürlich sehr kurzsichtig. So würde kein Mensch in irgendeinem Bereich handeln, der Wert darauf legt. Ich meine, genauso wenig glaubst du dem Versicherungsvertreter, der an deine Haustür kommt und sagt, diese Versicherung brauchst du unbedingt und die ist gut für dich. Da wirst du normalerweise auch erstmal das kleine Gedruckte lesen, hoffentlich, und dann genau fragen, brauche ich die wirklich? Also meinetwegen muss ich meine Zehennägel versichern. Für nur 100 Euro im Monat. Und wenn sie dann mal abfallen oder schwarz sind, dann bekomme ich da auch eine Operation oder sowas. Da würden die meisten von uns wahrscheinlich sagen, nee, auf diese Versicherung kann ich verzichten, in dem Fall. Und genauso müssen wir natürlich auch bei alternativen Heilmethoden drauf achten. Ist das wirklich etwas, was wir brauchen? Ist das gemessen an dem Maßstab, der für uns akzeptabel ist oder nicht? Und dann kommen wir jetzt zu dem, wie überprüfen wir alternative Heilmethoden? Ausführlich findet ihr es natürlich hier noch ein bisschen mit drin, diese Methoden zumindest. Bitte? 2 Minuten. Das wird knapp. Also, ich sage euch, die Methode gibt erstens, zweitens und drittens. Ja, jetzt wisst ihr Bescheid. Ja, also ich mache es ein bisschen ausführlich. Also erstes Prüfungskriterium ist, wirkt die Methode überhaupt? Und jetzt sagt ihr vielleicht, das ist doch selbstverständlich. Aber ihr glaubt nicht, wie viele Leute alternative Heilmethoden praktizieren, die vollkommen wirkungslos sind. Und dafür sogar noch massenhaft Geld ausgeben. Warum? Weil es viele Leute gibt, die sind so gutgläubig, die sehen irgendeinen Werbeprospekt und die glauben alles, was auf dem Werbeprospekt draufsteht. Und die schauen aber nie darauf, ob es wirklich wirksam ist. Also meinetwegen, da steht auf dem Werbeprospekt, da schreibt, Heinz Müller aus München, mir hat dieses Medikament geholfen, ich bin ganz gesund gewesen. Vielleicht hat es den Heinz Müller nie gegeben. Vielleicht hat es ihn auch gegeben, aber statistisch gesehen spielt er keine Rolle. Stellt euch mal vor, ich habe Medikamente entwickelt wieder gegen Kopfschmerzen und ich bin jetzt der Kopfschmerzspezialist, der ist ja dabei, ich wieder andere Methode und jetzt schreibe ich euch 5 Leute, bei denen es geholfen hat. Super auf einem Blatt. Und jetzt gehen wir mal davon aus, ich betrüge euch nicht, sondern die haben mir wirklich geschrieben. Und das sagt ihr, ist ja super. Aber dann sage ich ja, das waren 5 von 1000. Die anderen 995, denen hat es nicht geholfen. Würdet ihr jetzt das Medikament immer noch kaufen? Wahrscheinlich würde ich sagen, nee, prozentual ist das so gering, na, da kann ich ja irgendwas anderes nehmen, was besser hilft. Und genauso ist es auch, wenn ihr so ein paar Dankesbriefe lest, die Zeit, einer, der nicht hilft, der schreibt natürlich keinen Dankesbrief und der wird auch nicht abgedruckt. Also Informationsgehalt bieten diese Werbebroschüren gleich, also annähernd an null dabei, weil die sind ja in erster Linie dafür da, was zu verkaufen und nicht objektive Daten zu liefern. Wenn ihr herausbekommen wollt, ob eine Methode wirklich wirksam ist oder nicht, dann gibt es beispielsweise ein Buch im Springer Verlag herausgekommen, ist gerade vor 1,5 Jahren herausgekommen, ein Professor Ernst hat das herausgegeben, kann ich euch auch zeigen, habe ich jetzt leider nicht mit, aber die Bibliografie steht auch hier mit drin, ich habe das Buch auch. Da hat er eine Metastudie angefertigt, das heißt, er hat die Studien ausgewertet, die in den letzten 10 Jahren angefertigt worden sind, über die meisten der bekannten alternativen Heilmethoden und zeigt dann, welche statistisch überhaupt eine signifikante Wirksamkeit haben. Und da fallen viele Heilmethoden schon raus, das heißt, die brauchen wir gar nicht zu probieren, weil sie nicht wirken, egal ob sie geistlich gut sind oder nicht. Und das ist dann schon einfach, nicht? Das ist eine einfache Prüfungsmethode als erste, ja nicht die einzige. Also eine Methode, die nicht wirkt, die brauchen wir nicht. Zum Beispiel in der Form der Akupunktur gehe ich auch darauf ein, hier in dem Buch, dass da gibt es ja die GERAK-Studie. Die haben die deutschen Krankenkassen finanziert, die bisher größte Studie über die Akupunktur in den letzten Jahren, ist immer noch nicht ganz abgeschlossen. Und die hat zum Ergebnis, dass in einigen bestimmten Bereichen wirkt die Akupunktur. Ich zähle auch genau, auch in welchen Bereichen, das ist unsere Schmerztherapie. Und in anderen Bereichen ist sie statistisch gesehen ziemlich wirkungslos. Und jetzt gibt es natürlich anekdotische Berichte davon. Ja, mir hat sie da geholfen. Mein Ding, ich habe Depressionen gehabt, ich habe Akupunktur bekommen und dann hat sie mir geholfen, war ich nachher wieder froh. So anekdotische Berichte sagen über die Wirksamkeit gar nichts aus. Weil es gibt auch Leute, die sagen, ja, wie sind Sie so alt geworden? Ja, ich habe regelmäßig Knoblauch gegessen. Ja, aber das heißt es nicht, wenn du regelmäßig Knoblauch bist, dass du auch alt isst. Wahrscheinlich hat der Knoblauch damit relativ wenig zu tun. Ich habe auch jemand anders getroffen, der hat gesagt, er ist so alt geworden, weil er immer Magnesium gegessen hat. Und noch jemand anders habe ich getroffen, der hat gesagt, weil er immer Sellerie gegessen hat. Und so weiter und so weiter. Das lässt sich endlos ausdehnen. Diese Dinge sind keine medizinisch wirklich fassbaren Daten, sondern das sind anekdotische. Und anekdotisch, da kann alles mal helfen. Da kann auch jemand sagen, ja, ich bin nicht vom Baum erschlagen worden, weil im letztrichtigen Moment habe ich mir meine Schuhe zugebunden. Deshalb mache ich jetzt alle 5 Städte, bin ich mir meine Schuhe zu. Oder so, ne? Das hilft natürlich auch nicht. Also, erstes Kriterium, wirkt es überhaupt? Zweites Kriterium ist jetzt müssen wir überprüfen, woher kommt die Methode. Das heißt, wer ist der Initiator und wer ist der Therapeut? Denn wir können schon viele ausscheiden lassen, weil die Therapeuten oder die Initiatoren dieser Methode sehr unglaubwürdig sind. Nehmen wir mal an, ich habe jetzt wieder ein Kopfschmerzmedikament und dann bekommt ihr raus in meiner Biografie, dass ich schon 5-mal im Gefängnis gesessen habe wegen Betrugs in Medizinprodukten. Würdet ihr mir meine Tablette gegen Kopfschmerzen abkaufen? Wahrscheinlich würdet ihr sagen, wer einmal lügt, dem glaubt man nicht, auch wenn er mal die Wahrheit spricht oder so. Ne? Also er nicht. Und bei vielen Dingen werdet ihr schon drauf kommen. Es gibt massenhaft zum Beispiel Leute, die verkaufen ihre Medizinprodukte unter Doktor so und so, Professor so und so. Und wenn ihr mal nachforscht, das sind Professorentitel, die sich einfach erfunden haben. Und ihr dürft nicht einfach glauben, was auf einer Visitenkarte steht. Viele dieser Leute, denen ist das doch egal, was da drauf steht. Solange kein Kläger da ist, solange gibt es keine Anklage und so, und dann schreiben die irgendetwas. Ihr müsst schon überprüfen, wer das ist, der euch die Sachen verkauft. Würdet ihr ja bei einer Versicherung auch tun, würdet ihr tun, wenn ihr ein Auto kauft und so, wollt ihr auch wissen, wer das ist. Und so solltet ihr es auch bei Medizinprodukten tun. Also ein bisschen nachforschen. Wie kann man das tun? Manchmal geht es relativ einfach, wenn man im Internet forscht, wobei da sollte man auf die richtigen Seiten gehen, nämlich nicht auf die Werbeseiten, sondern auf die Seiten, die sich dann auch kritisch damit auseinandersetzt. Vielfach findet ihr das auch bei den Büchern, die ich euch empfehle. Eines ist dieses von dem Professor Ernst über alternative Heilmethoden. Ein anderes ist der Psychrembel Naturheilkunde. Psychrembel ist hier eines der bekanntesten medizinischen Wörterbücher. Es gibt ein Sonderband über Naturheilkunde. Da sind auch die meisten alternativen Heilmethodenkurs beschrieben. Es gibt auch in einer Neuauflage von der Stiftung Warentest ein Buch über die alternativen Heilmethoden. Auch das ist eine relativ gute Informationsquelle. Eine andere ist noch von 5 Ärzten herausgegeben bei Kiepenheuer und Witsch, Bittere Naturmedizin. Auch das zeigt relativ gut, ist die Methode wirksam und auch wer ist es, der dahinter steht. Also das wäre nächstes Kriterium. Dann kommen wir zu dem Kriterium der inhaltlichen Wirksamkeit. Also wir sehen, es ist wirksam, die Leute sind vertrauenswürdig, nur dann interessiert es uns ja weiter. Jetzt müssen wir überprüfen, wie wirkt es? Und da gibt es zwei große Gruppen. Die einen sagen, sie wirken durch natürliche Kräfte und die anderen sagen, sie wirken durch übernatürliche Kräfte. Diejenigen, die durch natürliche Kräfte vorgeben zu wirken, wirken nicht immer durch natürliche Kräfte. Das wird ein bisschen kompliziert. Nicht? Also die geben vor, durch natürliche Kräfte zu wirken, wirken aber nicht durch natürliche. Ihr findet zahlreiche alternative Heilmethoden, die sagen, ja, das sind Energiefelder, das sind Krankheitsherde, das sind Schwingungen und so weiter. Wenn die von Schwingungen und Energien reden, haben die häufig mit physikalisch nachweisbaren Schwingungen und Energien nichts zu tun. Sondern das sind dann eben spirituelle Schwingungen. Dann sieht da einer deine Aura, wenn er dich anschaut. Oder er hält deine Hand über dir und merkt, hier gibt es eine Energieströmung, die geht von dir aus. Also das hat mit physikalischer Energie in den meisten Fällen gar nichts zu tun. Also das heißt, in diesem Fall geben die Leute vor, dass sie durch naturwissenschaftlich nachweisbare Methoden heilen, aber sie tun es nicht. Also sind sie entweder Scharlatane oder sie wirken durch eine andere Methode. Nun, es gibt also zuerst diejenigen, die wirken, die wirken wirklich durch natürliche Methoden. Vielleicht welche, die bisher noch nicht entdeckt sind. Das kann es ja auch durchaus geben. Darauf beziehen sich die meisten alternativen Heilmethoden. Die sagen, ja, das ist bisher noch nicht untersucht, aber wir schwören darauf, es ist so. Was gibt es da? Gibt es da jetzt für Beispiele von Therapien, die durch natürliche Methode wirken, was weiß ich hier, Kneipptherapie, alternative Heilmethode. Da weiß man ja, dann gibt es eben Zusammenziehen der Blutgefäße und dadurch gibt es eben eine Stimulierung des Blutkreislaufes und das kann zu einer Erhöhung des Immunsystems, also Stabilisierung des Immunsystems führen, wenn man es regelmäßig und richtig macht, zum Beispiel. Hier gibt es allerdings relativ wenig medizinische Studien, die das belegen. Trotzdem, allgemein wird das als eine wirksame Methode angesehen, weil die Wirkungsweise ist relativ plausibel. Man kann das relativ gut erklären und spricht hier nicht dagegen. Also hier wäre eine alternative Heilmethode, die höchstwahrscheinlich einen natürlichen Ursprung hat und deshalb für uns akzeptabel ist, weil sie in dem Rahmen, den Gott uns gegeben hat, ohne übernatürlichen Eingriff wirkt. Jetzt gibt es die Methoden, die sagen, sie wirken natürlich, aber sie wirken nicht natürlich, sondern sie wirken psychosomatisch. Das heißt, sie wirken zwar, das haben wir vorher mit reingenommen, aber sie wirken nicht natürlich, das können wir aus diesen Büchern, die ich euch genannt habe, aus Spezialuntersuchungen herausfinden, sondern sie wirken psychosomatisch. Jetzt ist die Frage, dürfen wir als Christen eine Methode praktizieren, die psychosomatisch wirkt, also mit Placebos? Ich gehe jetzt mal die Placebomedizin speziell ein. Und hier würde ich sagen, eigentlich nicht. Warum? Naja, wir werden durch Placebos ja nicht besessen. Aber worauf baut ein Placebo auf? Genau, das Grundprinzip der Heilung ist die Lüge, Betrug. Das heißt, der Arzt sagt zwar nicht, das ist ein Wirkstoff, aber er weckt den Eindruck. Er unterschreibt ein Medikament, jetzt wird noch genau gesagt, wie du es einnimmst, ein schöner Name drauf. Und jetzt wirkt es ja gerade deshalb, weil der Patient glaubt, dass da ein Wirkstoff drin ist. Wenn der Arzt vorher sagen würde, also das ist ein Placebo, wissen Sie, es ist ja nur ein Scheinmedikament, ist eigentlich gar kein Wirkstoff drin, dann brauche ich das auch gar nicht mehr zu verschreiben. Denn es wirkt ja gerade dadurch, dass der Patient den Eindruck hat, es ist so, und der Arzt operiert mit dem Eindruck, aber biblisch müssen wir sagen, diesen Eindruck zu erwecken, ist eigentlich ein Betrug, ist eine Lüge. Und deshalb würde ich sagen, ist das für einen Christen eigentlich nicht akzeptabel. Denn wenn ich als Arzt oder Krankenschwester wirklich eine psychische Ursache vermute, dann sollte ich als Christ doch sagen, diese psychischen Ursachen müssen auch psychisch, nämlich seelsorgerlich begleitet werden. Dadurch werden sie behoben, aber nicht durch ein Scheinmedikament. Denn das Scheinmedikament soll ja gerade dieses materialistische Weltbild nur retten. Ich will nicht eingestehen, dass etwas Psychisches da ist, also tue ich so, als ob was Materielles da ist. Und in Wirklichkeit ist es nicht. Also hier würde ich sagen, das schadet uns zwar nicht direkt geistlich, aber es ist auf Betrug aufgebaut, auf Lüge aufgebaut und deshalb für uns als Christen eigentlich nicht akzeptabel. Nun gibt es auch noch eine dritte Möglichkeit, nämlich das Medikament gibt vor, naturwissenschaftlich zu wirken. Es wirkt nicht psychosomatisch, es wirkt auch nicht naturwissenschaftlich, sondern es wirkt übernatürlich. Und da müssen wir jetzt zur nächsten Prüfungsphase gehen, nämlich wenn ein Medikament übernatürlich wirkt oder vorgibt, übernatürlich zu wirken, dann müssen wir überprüfen, was für eine übernatürliche Kraft steckt dahinter, die an uns wirkt. Weil wir als Christen ja sagen, offensichtlich, wir wollen nicht jede übernatürliche Heilung, zum Beispiel eine durch den Teufel nicht. Offensichtlicherweise. Wenn jetzt ein Medikament vorgibt, übernatürlich zu wirken, gibt es manche Medikamente, die geben vor, übernatürlich zu wirken, sie wirken aber natürlich. Kommt ihr noch mit dabei? Ja, ist ja. Ein Beispiel. Es gibt zum Beispiel südamerikanische Medizinmänner, die haben lange Zeit bei Infektionen oder Fiebererkrankungen, haben sie Chininrinde benutzt. Die haben gesagt, hier ist der Geist im Baum und der Geist im Baum, der wirkt jetzt, wenn ich die Rinde nehme und auf deine Wunde lege. Und das hat tatsächlich geholfen in vielen Fällen. Also es wird gesagt, übernatürliche Wirkung, aber hier war gar keine übernatürliche Wirkung. Das war nicht der Dämon, der da geholfen hat, sondern da war es eben in der Rinde war Chinin. Und das wird heute auch benutzt, auch in der klassischen Medizin. Und das wirkt tatsächlich medizinisch nachweisbar. Also das heißt, hier könnt ihr euch ruhig von diesem indianischen Medizinmann mit der Chininrinde behandeln lassen. Dann könnt ihr ihm sagen, glaub an deine Geister, nee, mir hilft der Geist nicht, mir hilft die Rinde. Und dann passt es auch. Das gilt natürlich nicht für alle Sachen, sondern für diesen Fall. Und so gibt es einige. Jetzt gibt es diejenigen, die sagen, sie wirken übernatürlich, aber sie wirken nicht übernatürlich, sondern sie wirken psychosomatisch. Das gibt's auch. Hier würde ich aus denselben Gründen wieder ablehnen, weil wenn ich schon psychosomatisch geheilt werden will, dann bitte sehr von Gott und nicht von irgendeinem Medizinmann oder so. Und wenn meine Psyche, meine Seele krank ist, dann kann dort Gott das ja viel besser als irgendein Medizinmann. Also auch wenn hier kein richtig geistlicher Einfluss ist. Und dann gibt es die Bereiche, wo wirklich übernatürlich geheilt wird. Und wenn wirklich übernatürlich geheilt wird, dann müssen wir überprüfen, ist diese übernatürliche Heilung von Gott oder ist die von widergöttlichen, okkulten Kräften. Wie können wir das tun? Wir können das zum Ersten dadurch tun, was für einen Anspruch erhebt die Methode selbst. Also wenn die Methode selbst sagt, da ist meinetwegen irgendjemand, der sagt, ich muss jetzt hier, was weiß ich, Abracadabra und dann noch ein Pentagramm und dann noch ein Opfer für den Teufel, eine Katze schlachten, dann wissen wir schon, also hier ist wahrscheinlich eher ein okkulter Hintergrund, sollten wir die Finger von lassen. Jetzt gibt es aber auch welche, die, nehmen wir zum Beispiel mal Reiki. Reiki ist relativ weit verbreitet. Das funktioniert ja dadurch, dass du eben mit der Hand über den Körper hinüberfahren musst, dann Krankheitsherde entdeckst und dann soll die kosmische Energie durch dich hindurchfließen und soll den Menschen heilen. Hier ganz offensichtlich handelt es sich nicht um eine physikalische Energie, sondern eben, wie die Methode selbst sagt, eine religiöse Energie, die heilen soll. Jetzt müssen wir überprüfen, ist diese religiöse Energie von Gott oder ist sie nicht von Gott? Und das tun wir am besten, indem wir sehen, in welchem Kontext taucht diese Energie auf. Was offenbart diese Energie über sich selbst, über das Umfeld, in dem sie wirkt? Und hier müssen wir sagen, Gott widerspricht sich nicht. Wir finden dann lehrmäßige Kriterien in der Bibel, zum Beispiel Galater 1, wenn ein Engel vom Himmel kommt und predigt euch ein anderes Evangelium, der sei verflucht. Oder Johannes, 1. Johannes, da steht dann, wenn ein Geist nicht bekennt, dass Jesus ins Fleisch gekommen ist, dann ist er auch nicht von Gott. Also hier lehrmäßige Kriterien, wenn wir also ein weltanschauliches System haben, was uns die Wirksamkeit dieser Energie erklärt, dann müssen wir dieses System überprüfen, nachdem die Methode vorgibt zu wirken. Wenn das der Bibel grundsätzlich entgegensteht, dann kann es nicht die Kraft Gottes sein, die dadurch wirkt. Denn dann hätte er entweder dieses System kontrolliert oder verändert oder er würde dadurch nicht wirken. Genauso wenig wie Gott im Normalfall wirkt, wenn einer eine Totenbeschwörung macht oder einen Dämon herbeiruft. Dann wirkt im Normalfall der Teufel, weil Gott ja sich deutlich den Menschen zeigen will. Er will sich ja nicht verhüllen, indem er durch eine Irrlehre den Menschen heilt und wirkt. Deshalb werden diese lehrmäßigen Kriterien der Bibel genannt. Also müssen wir uns auseinandersetzen mit dem Hintergrund, mit dem die Methode vorgibt zu heilen, wenn es nicht eine naturwissenschaftliche ist, die wir erklären können. Und dann können wir diese schon mal ausschließen. Jetzt gibt es noch ein paar wenige Methoden, die dann übrig bleiben, die sagen, wie sie wirken auf der Hand Gottes. Meinetwegen irgendwelche Gesundbeter oder so. Die sagen, jetzt musst du dir eine Bibel auf dein Kopfkissen legen und dann gehen die Kopfschmerzen weg oder unters Kopfkissen. Oder du musst jetzt eben eine Seite aus der Bibel rausreißen und die musst du kauen und dann gehen deine Magenschmerzen weg. Ja, solche Sachen gibt es tatsächlich. Hier müssten wir allerdings sagen, hier ist möglicherweise der Inhalt fromm, aber die Form ist falsch, weil hier wird nämlich nicht Gott um Hilfe gerufen, sondern hier wird ein magischer Weg genutzt. Und das ist ja nicht das Wenden an Gott, sondern Magie. Und deshalb ist auch abzulehnen. Also weiße Magie nennt sich zwar weiß, ist aber deshalb trotzdem abzulehnen. Und wenn wir jetzt noch eine Sache haben, die sind übrig geblieben, wo sagt, da handelt einer aus der Kraft Gottes, gibt es vor. Und das ist auch dogmatisch alles in Ordnung. Dann gibt es ein letztes Prüfungskriterium und das wäre dann sozusagen diese Prüfung durch den Heiligen Geist. Ich bete, Herr Jesus, zeig du mir, ist da alles in Ordnung, ich habe alles getan, was ich tun konnte. Und dann bin ich überzeugt, dann wird dir Gott davor bewahren oder wird dich innerlich dir klar werden lassen, ist das richtig oder nicht. Diese Prüfungsmethode kommt allerdings erst an der Stelle. Denn dann vorher sollst du selbst aktiv werden. Deshalb nennt uns ja Paulus und Johannes diese Kriterien. Wir sollten also nicht aus Faulheit einfach alle Prüfungen vorher wegfallen lassen, sondern wir prüfen so lange, wie wir können. Und da, wo wir am Ende kommen, dann sagen wir, okay, jetzt Gott, jetzt handle ich, jetzt entscheide ich und jetzt bewahre mich davor oder heile mich dadurch. Das wäre jetzt grob mal so eine Struktur, wie wir einzelne Heilmethoden überprüfen können. Ich mache das dann auch in diesem Buch durch mit der Akupunktur, zeige dann eben, wie das im Einzelnen läuft. In dem nächsten Band wird dann ja über die Homöopathie und Bachblütentherapie und solche Sachen mit drin vorkommen. Yoga wird dann auch nochmal drin vorkommen, um Beispiele zu nennen. Letztendlich gibt es aber im deutschsprachigen im deutschen Sprachraum gibt es mehrere hundert alternative Therapiekonzepte, die ich jetzt nicht alle dabei bespreche, aber deshalb wollte ich euch ja mehr die Prinzipien zeigen, wie baut man das auf, wie geht man da vor, und ich glaube, dass wir bei den alternativen Heilmethoden zu ziemlich eindeutigen Ergebnissen kommen, wenn wir das dann anwenden. Falls ihr da jetzt noch Fragen habt, dann war ja angekündigt, wir begeben uns einfach hier entweder nach draußen, vielleicht unten in die Cafeteria. Also falls ihr jetzt konkrete Fragen habt zu einzelnen Heilmethoden, dann lest entweder in meinem Buch nach, übrigens dieses Buch und einige andere habe ich da draußen auf dem Büchertisch hier gerade vor der Tür, wenn ihr rausgeht, direkt da, wo auch die Schriften der Bibelschule liegen, drauf, da stehen Preise drauf, dieses hier kostet 8 Euro, kleinere Hefte habe ich dafür 3 Euro, könnt ihr hinschauen, könnt ihr euch das gerne mitnehmen zum Durchlesen. Ihr könnt mich aber auch gerne fragen, ich kann euch gerne Rede und Antwort stehen, jetzt oder wenn ihr zu Hause seid und mich anruft oder so, kann ich euch auch gerne da etwas näher zu sagen. Wer jetzt konkret zu dem jetzt noch Fragen hat, würde ich euch sagen, ich will jetzt Bobby nicht verärgern und deshalb werde ich jetzt einfach in die Cafeteria gehen. Wenn ihr wollt, kommt ihr mitkommen und dann gehen wir noch auf Einzelheiten ein.